Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhuk.
Wunderschönen guten Morgen, liebe Finanzdienstleister. Oder Freunde des gepflegten Strukturvertriebs, wie es, ich glaube, es ist inzwischen in 100 Episoden dieses Podcasts so geheißen hat. Wir haben heute wieder einen Special Guest. Und ich glaube, jeder, der hier zuhört, fühlt den Traum vom Unternehmertum. Ich glaube, es gibt niemanden, der hier jetzt irgendwie in der Branche angefangen hat, um zu sagen, hey, geil, ich habe richtig Bock, irgendwann mal richtig großer Strukturvertriebler zu werden. Sondern jeder lebt irgendwie so den Traum vom Unternehmertum. Aber was Unternehmertum wirklich bedeutet und welche Sprünge, in welche Geschwindigkeit man im Unternehmertum machen kann, das ist sehr, sehr vielen nicht bewusst. Und damit wir uns das mal ein bisschen ins Bewusstsein holen, damit ihr so ein bisschen Reality-Check bekommt, was möglich ist, habe ich Philipp Berner von Finanzstarter dazu überredet, hier in den Podcast zu kommen. Und Leute, haltet euch fest, er hat versprochen, er wird kein Blatt vor den Mund nehmen und alle seine Geheimnisse preisgeben. Deshalb herzlich willkommen, Philipp Berner.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich glaube, das wird eine ziemlich nice Podcast-Episode. Philipp, du bist ja heute einer von zwei Gründern von Finanzstarter. Der Tim konnte sich ja leider keine Zeit nehmen, aber vielleicht einfach kurz zu dir, für alle, die dich nicht kennen, die Finanzstarter vielleicht noch nicht kennen. Wer bist du? Wer seid ihr? Was macht Finanzstarter? Gib uns mal einen kurzen groben Überblick, aber verrate noch nicht so viel, weil wir wollen uns ja noch ein bisschen was für die Episode aufbewahren.
Okay, super gerne. Also Tim und ich kennen uns jetzt seit über ein paar 20 Jahren. Wir sind Kindheitsfreunde seit Tag 1 und haben im Grunde genommen Finanzstarter jetzt vor 5 Jahren roundabout angefangen aufzubauen über Social Media. Heißt, wir sind eine Bildungsplattform auf der einen Seite im Bereich finanzielle Bildung und auf der anderen Seite eine ganz normale Maklerfirma, heißt im Bereich Versicherungen tätig und eben auch mittlerweile im Bereich Immobilien. Das sind so die Themen, die wir aktuell bedienen und abbilden.
Okay, aber du hast ja nicht direkt mit Finanzstarter angefangen. Ne? Also dein Weg in die Finanzdienstleistung war ja wahrscheinlich ein komplett anderer. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt mittlerweile 28.
Okay, und wenn du sagst, seit 5 Jahren baust du Finanzstarter auf, das heißt mit 23 habt ihr das irgendwann gestartet. Richtig?
So ungefähr die Richtung müsste es gewesen sein, ja. Also es ist 5, 6 Jahre roundabout, ja.
Lass uns doch vielleicht mal zum Ursprung zurückgehen. Was war so der Einstieg überhaupt in die Finanzdienstleistung? Was hat dich dazu bewogen zu sagen, hey, ich habe richtig Bock, Versicherungen zu verkaufen?
Ja, ich muss tatsächlich noch ein bisschen früher wahrscheinlich anfangen mit meiner Ausbildung. Ich habe relativ schnell gesagt, okay, ich will erstmal wollte ich in den Gesundheitsbereich. Das heißt, ich habe meine Ausbildung bei einer Krankenversicherung gemacht gehabt, weil ich gesagt habe, okay, Kranke gibt es immer und das ist irgendwie zukunftsweisend. Habe aber gesagt, im Krankenhaus beispielsweise verdient man zu wenig Geld und habe gesagt, okay, wo kann man Geld mit Krankheit kombinieren? Und habe gesagt, okay, es ist das Thema Krankenversicherung. Das Thema Versicherung war mir irgendwann aber zu langweilig. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fände es cool, ein bisschen mehr mit Finanzen zu machen, weil es ein Thema war, was mich schon immer sehr beschäftigt hat. Und dann war ich wahrscheinlich, jetzt nehme ich vielleicht einen Punkt vorweg, einer der wenigen Menschen, der sich jemals im Strukturvertrieb beworben hat. Also wirklich jemanden angeschrieben hat konkret, hey.
No shit.
No shit, ja. Ich habe meiner damaligen Führungskraft bei WhatsApp geschrieben, weil ich wusste, dass der im Strukturvertrieb ist. Ja. Darf ich sagen, welcher Strukturvertrieb ich war?
Solange es wahr ist und du beweisen kannst, dass du dort warst, ja.
Ja, also ich habe bei Tekes da quasi angefangen gehabt und habe meiner damaligen Führungskraft geschrieben gehabt, hey, bist du noch bei Tekes? Ich würde gerne irgendwie was in dem Bereich machen und würde gerne 34D und 34F machen. Kann ich nicht bei euch anfangen.
Aber wie bist du drauf gekommen? Das war jetzt wahrscheinlich kein Bildungstag im Abi, so hey, guckt euch unterschiedliche Berufe an, oder?
Nee, ich habe, also von einer guten Freundin von mir damals war es so, dass der Freund bei Tekes war. Und kannte nur Tekes quasi dadurch. Und da habe ich mich da mal beraten lassen, bin damals aber tatsächlich kein Kunde geworden. Wusste aber, die machen auch so ein bisschen was mit ETFs und Aktien. Und ich fand das Thema, wie gesagt, ETFs und sowas super spannend. Ja. Und mein Ziel war eigentlich ganz am Anfang eigentlich nur so ein bisschen, ja, in meiner Freizeit, wenn ich Bock drauf habe, Menschen zum Thema ETFs, Aktien zu beraten, weil es ein Thema, was mir super viel Spaß gemacht hat. Und dann war die Idee einfach nur, den Menschen das nahezubringen. Ja.
Und warum bist du selber kein Kunde geworden?
Boah, ich glaube, ich bin vielleicht manchmal auch ein schwieriger Käufer, um es mal so zu formulieren. Ich bin ein Mensch, der schon manchmal recht skeptisch ist. Das Gleiche ist jetzt so beim Thema Coachings. Also bin wahrscheinlich nicht der am leichtest zu closende Kunde, um es mal so zu formulieren. Wobei Tim ist noch schlimmer, also ich glaube, wir nehmen es da nicht viel. Aber der Punkt war im Endeffekt der, dass es irgendwie sich nicht gut angefühlt gehabt hat in dem Moment. Kunde zu werden. Ich fand die grundsätzliche Idee, wie Tekes quasi gearbeitet hat mit Finanzen, ETFs,
Ja.
Versicherungen, aber grundsätzlich schon cool. Und das ist
Warst du
einfach.
dann, also das ist, gut, ich glaube damals, wie lange ist das jetzt her? 6, 7, 8 Jahre?
Es war kurz nach meiner Ausbildung. Es müsste so jetzt ja über 7 Jahre ungefähr her sein, ja.
Ja. Tekes Kassel war ja damals auch ein recht großer Bereich, glaube ich. Also das war jetzt wahrscheinlich nicht besonders schwierig, hier über die zu stolpern. Hast du die Beratung dann auch bei deiner Führungskraft gehabt oder hat das jemand anders gemacht?
Ich muss dazu sagen, dass meine damalige Führungskraft, die war damals, als ich angefangen habe, glaube ich, Seniorberater.
Aha.
Zwar meine Führungskraft auf dem Papier war, aber tatsächlich die Führungskraft von meiner Führungskraft mich tatsächlich eher geführt hat.
Ah, ja.
Die war, ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt Divisionalmanager oder Regionalmanager oder sowas. Also die war noch mal ein bisschen höher, die Person. Das war so eher meine Führungskraft, weil ich relativ schnell auch
Ja.
mit Teamaufbau angefangen hatte, sondern
Ja.
schon ein relativ großes Team war in dem Bereich von meiner direkten Führungskraft.
Ja.
Dementsprechend hatte mich die Person oben drüber quasi eher geführt gehabt.
Ja, gut, das ist ja so der Klassiker im Strukturvertrieb. Du fängst an und noch bevor du irgendwie, weißt du, eine Versicherung aussprichst, baust du Leute auf und die
Ja.
Führungskraft über der Führungskraft, die darüber, die führt dann die Leute.
Ja, so
Ja.
ungefähr,
Ja, nee, ich finde es tatsächlich spannend, dass du gesagt hast, selbst auf Kunde werden wollte ich nicht. Hat sich damals nicht richtig angefühlt. Ich meine, kann ja sein, du warst ja gerade irgendwie frisch aus dem Abi raus oder so. Das war wahrscheinlich auch noch nicht besonders die Kohle da zum Investieren. Aber was hat dich dann letztlich doch dazu bewegt zu sagen, hey, ich will hier eine Karriere aufbauen? Also was war so der Schritt, wo du gesagt hast, hey, Strukturvertrieb it is?
Es war gar nicht so unbedingt die Idee Richtung Strukturvertrieb, sondern eher fand ich es cool, dass ich einfach die Ausbildung bekomme, um Menschen ETFs und Aktien zu beraten. Ich glaube, das ist generell ganz cool beim Strukturvertrieb, dass man ja in vielerlei Hinsicht sehr viel lernt. Also sowohl auf der einen Seite fachlich irgendwo, wo ich sagen würde, rückwirkend betrachtet zwar ist begrenzt, aber vor allen Dingen eben entsprechend auch vertrieblich. Also es ist ja gerade Tekes in Kassel ist schon sehr groß. Und du hast nun mal
Immer
viele, die
noch?
irgendwo.
Sind die immer noch sehr groß?
Boah, ich glaube, mittlerweile gibt es auch viele andere Player irgendwie am Markt.
Ja.
Kann ich nicht einschätzen, beschäftige mich ehrlich
Ja.
gesagt auch zu wenig mit. Aber zu der damaligen Zeit war Tegel schon so der Platzhirsch, würde ich sagen.
Ja.
Und auch dieses Thema Hardcore-Vertrieb, um es mal so zu formulieren, also dass du wirklich voll auf die Fresse bekommen hast, wenn du irgendwelche Leute angesprochen hast in dem Bereich in Kassel, das muss man ganz klar so sagen. War aber eine geile Schule und man hat wirklich sehr viel daraus gelernt.
Ja.
Von daher, glaube ich, war es so die Entscheidung zum einen Richtung, man lernt Vertrieb. Und auf
Ja.
der anderen Seite, ich darf Menschen beraten, irgendwie in ETFs und Sachen, die ich einfach geil finde. Weil man braucht ja irgendwie eine Ausbildung mit 34D und 34F dafür. Und das fand ich schon
Ja.
irgendwie eine ziemlich coole Kombination. Und ich hatte nicht mehr so
Ja.
Lust aufs Thema Klassischversicherung. Das war mir ein bisschen zu
Ja.
langweilig.
Das finde ich spannend, weil das Thema Versicherung catcht irgendwie niemand so wirklich. Also ich kenne niemanden, der im Strukturvertrieb angefangen hat, um Versicherung zu verkaufen. So, es wird immer irgendwie so, es ist immer so das Thema entweder Investment, ETFs, Immobilien. Bei mir war es damals das Thema Immobilien, wodurch ich gecatcht wurde. Und was ich sehr spannend fand, du hast gesagt, das ist so eine richtig coole Ausbildung, wo man wirklich was lernt. Und ich hatte ja schon inzwischen echt viele Gäste hier im Podcast und jeder hat gesagt, hey, man keine vergeudete Zeit, man hat wirklich viel gelernt. Und,
100% und schreibe ich sofort.
ja, ich glaube auch, dass man das auch sehr, sehr krass differenzieren kann, weil wenn du irgendwie in einem anderen Bereich lernen willst, wie Versicherungen, Investment, sonst irgendwas geht, wirst du da wahrscheinlich bei einer Bank nicht besonders glücklich. So, also ich habe auch sehr, sehr viele Bankberater kennengelernt, die Bank verlassen haben und dann auch gesagt haben, hey, erst im Strukturvertrieb habe ich angefangen zu lernen, wie Vertrieb funktioniert, wie das Ganze läuft. Also da ist schon was dran. Und ich glaube, wenn du mit den Mitteln aus dem Strukturvertrieb arbeitest, sprich Netzwerkarbeit, Leute anrufen, Kaltakquise, dann musst du auch was drauf haben, weil sonst kommst du ja nicht irgendwie zum Termin und nicht zum Abschluss. Also, das ist Lead-Beratung, Online-Marketing, die ganzen KI-Themen, die wir heute haben. Wenn du das alles nicht nutzen kannst, dann musst du ja irgendwie in anderen Sachen stark werden. Sonst würdest du nichts mit dem Brötchen verdienen. Was aber irgendwie aus meiner Sicht schon ein bisschen kurios ist, dass nach außen hin präsentieren sich viele Strukturvertriebe so Investmentberatung oder andere nennen sich Unternehmensberater für den privaten Haushalt oder so. Aber wenn du dir die Umsätze mal tatsächlich anschaust, ist, würde ich mal vom Bauchgefühl heraus sagen, 80, 90% Versicherung. Klar ist das Investment dann in der Versicherung, aber es ist immer noch Versicherungsumsatz, der geschrieben wird. Und das finde ich so schade, dass man da nicht so transparent damit umgeht und dass die Leute einfach nur sagen, hey, pass auf, wir sind hier die nächsten Wolf of Wall Street Kassel und beraten hier richtig zu Fonds, ETFs, Investments, richtig geil. Und am Ende ist halt doch eine Versicherung das, was du verkaufst, weil sonst verdienst du ja nicht wirklich Geld. So. Also Unter Vorbehalt, man verdient schon Geld, aber es dauert sehr, sehr lange, bis du mit Investment und Sachversicherung irgendwann Geld verdienst.
Ich glaube, das ist so ein Problem, was die ganze Branche halt generell irgendwo hat, dass man das Thema so ein bisschen schwierig angeht. Ich glaube, das macht auch den Ruf irgendwo in der Branche aus, insgesamt gesehen. Ich glaube, es gibt den einen oder anderen Vertrieb, der vielleicht so ein bisschen anders arbeitet und sagt, okay, man legt ein bisschen mehr Fokus auf das Thema Investment etc. Aber ich glaube, irgendwo muss man halt gerade gucken, wenn man wenige, also wenig Promille am Anfang bekommt, dementsprechend, wie
Ja.
kriegst du die Leute, dass man irgendwie davon leben kann? Da bist du
Ja.
ja irgendwo auf den Versicherungsumsatz, ist ja auch in Ordnung, irgendwo angewiesen am
Ja.
Ende des
Nee,
Tages.
das ist auch so ein Ding. Das habe ich auch während meiner gesamten Karrierelaufs jetzt beobachten können. So am Anfang ist es eigentlich voll viel Geld. Wenn du darüber nachdenkst, dass du irgendwie eine BU abschließt mit 14 Promille und dann kriegst du deine, ich weiß nicht, 200, 300, 400 € und du denkst, das ist voll viel Geld. So. Und du steigst ein und freust dich so richtig darüber. Aber wenn du mal überlegst, zu welchem Zeitpunkt manche Leute ihren Hauptjob an den Nagel hängen und dann versuchen, vollständig davon zu leben, was eigentlich gar nicht realistisch möglich ist. Oder was noch besser ist, ich kenne Leute aus dem Strukturvertrieb, die haben Jahrzehnte einen Hauptjob gehabt und nebenbei versucht, irgendwie über die Seniorberaterposition hinauszukommen, weil die Karrierepläne das einfach nicht ermöglicht haben oder weil die Umsätze nie gereicht haben, um die nächste Stufe zu erreichen und um dann wirklich gut davon leben zu können. Dann frage ich mich persönlich schon, wo hast du dann eine bessere Beratungsqualität? Wo hast du dann eine bessere Möglichkeit, den Kunden wirklich zu beraten und nicht einfach auf Stückzahl zu verkaufen, damit du halt auf deine Euros kommst, damit du deinen Unterhalt bezahlen kannst? Weißt du, wie ich meine?
Bin ich bei dir, wobei ich hier teilweise widersprechen würde. Ich glaube, dass es auch im Strukturvertrieb wirklich gute Berater gibt. Aber ich bin bei dir, wenn man ganz klassisch irgendwo weniger verdient, also dass man einfach weniger Abschlussprovision irgendwo bekommt, was ja wahrscheinlich bei den meisten Strukturvertrieben so ist, im Vergleich zur freien Maklerschaft, dass man da schon irgendwo sagt, okay, man muss vielleicht ein bisschen produktgebundener als solches beraten. Kann ich mir gut
Ja.
vorstellen, ja.
Ja, also ob man jetzt in der Maklerschaft mehr Geld verdient oder nicht, das hängt, glaube ich, auch von den individuellen Skills ab. Ich würde jetzt nicht
Ja,
sagen, dass die
klar.
Maklerschaft automatisch dazu führt, dass du jetzt rich wirst. Aber die Bedingungen sind jetzt mal eine andere. Jetzt sind wir aber schon
100%.
echt tief in das Thema Vertrieb reingegangen. Mich würde persönlich noch interessieren, so deine Tekers-Karriere. Du hast ja nicht nur kurz reingeschnuppert und bist dann wieder raus, du hast ja wahrscheinlich schon versucht, richtig Karriere zu machen, oder?
Oh, ich war gar nicht so lange bei Tekis, sozusagen vielleicht ein Jahr, vielleicht 1,5 Jahre, wenn es hochkommt.
Ja.
Und so schlecht hat das mit dem Teamaufbau nicht funktioniert. Ich war jetzt aber nie der Typ, also muss ich auch ehrlich zugeben, war nie der Typ, der jetzt irgendwie Leute auf der Straße angesprochen hat und da
Ja.
irgendwie großartig Versicherung verkauft hat. Und dann so das Thema mit Tim, was ja auch dann noch dazu kam, war, dass Tim von Tag 1 eigentlich keinen Bock hatte darauf, irgendwie im Konfirmationsanzug Leute anzusprechen und eine 300er-Liste zu schreiben.
Ach, du hast Tim in Strukturvertrieb geholt.
Genau, ja.
Ah, du bist eine Führungskraft.
Ja, also wir kennen uns seit, also wir sind im gleichen Ort aufgewachsen, mehr Kühe als Einwohner. Und ich habe ihn in Strukturvertrieb geholt, genau, ja.
Ja. Bist du heute immer noch seine Führungskraft?
Nein. Wir haben ja Finanzstadt zusammen gegründet. Das war uns auch super wichtig von Anfang an.
Ja.
Generell, also wenn, ich glaube, wenn man alle Partner auch bei Finanzstadt anguckt, wird niemand sagen, hey, Philipp ist so jetzt die Führungskraft oder sonst irgendwas. Ich glaube, wir arbeiten am jedem auf Augenhöhe zusammen.
Ja.
Also.
Ehrlich gesagt, ich habe die Frage nur gestellt, weil ich weiß, dass Tim die Podcast-Folge anhören wird und damit sie dann abfuckt.
Guter
So,
Punkt.
gehen wir jetzt noch mal kurz zurück in die Theke-Zeit. Also du warst jetzt ein Jahr dort. Wie weit bist du in diese Zeit gekommen? So irgendwas Teamleiter oder so?
Nee, war ich. Oh, ich müsste jetzt sogar lügen. Ich glaube, ich bin als Seniorberater. Ich weiß nicht, was schon echt länger her ist. Ich bin, glaube ich, als Seniorberater gegangen. Wobei man dazu sagen muss, wir haben dann relativ, also wirklich sehr, sehr schnell, nachdem wir bei Tekis draußen waren, wirklich sehr schnell skaliert. Also wenn man das jetzt mit einrechnen würde, die Zeit nach Tekis quasi, ich habe alles sauber gemacht, das muss ich sagen. Also mir war es wirklich wichtig, dass man nicht irgendwie Umsätze umdeckt oder sonst irgendwas, weil ich da, also das halte ich persönlich ethisch-moralisch irgendwie nichts von, weil ich, wie gesagt, schon da viel gelernt habe und auch meiner damaligen Führungskraft bin ich bis heute dankbar, dass sie mich auf diesem Weg begleitet hat. Und das hätte ich nicht gefühlt, aber gerade nachdem wir dann raus sind, gab es für uns wirklich so einen Skalierungseffekt, dass wir innerhalb von wahrscheinlich einem Monat einen Teamleiter geschrieben hätten, also den man damals, ich glaube, was war das, 2 Millionen oder sowas, innerhalb von 6 Monaten haben wir dann irgendwie auf Monatsbasis geschrieben, relativ zügig.
Ja,
Also die
dazu
Entwicklung.
kommen wir gleich noch. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Karrierepläne heute noch sind, aber ich glaube, damals war Seniorberater 1 Million Bewertungssumme kumuliert und Teamleiter war dann irgendwie, ich glaube sogar 1 Million rollierend. Ich bin mir sicher, 1 oder 2 Millionen. Das ist auch schon ein bisschen
Glaube
her.
ich, oh, ich weiß es auch nicht mehr.
Ja, ist ja auch wurscht. Leute, die bei Tickets sind, die werden es wissen. Können wir gucken in euren Karriereplan, dann werdet ihr sehen, was da aktuell der Fall ist. Aber du bist als Seniorberater raus, also relativ früh. Du hast jetzt nicht die langjährige Karriere dort verfolgt. Gab es da irgendwie einen Trigger? Gab es irgendwie einen Grund, warum du da raus wolltest? Oder weil du hast dich ja freiwillig dafür entschieden. Du hast sogar eine Bewerbung geschrieben, wenn man so will, und hast gesagt, ich will bei euch mitmachen, was ja absolut untypisch ist. Und bist du dann proaktiv rausgegangen oder hat dich da jemand rausgezerrt?
Eigentlich schon proaktiv. Also Tim war, wie gesagt, von Tag 1 an nicht wirklich so der Fan. Und das Problem bei uns war, dass damals Tekes es nicht so cool, oder das heißt Tekes, aber unsere damaligen Führungskräfte fanden es damals nicht so cool, dass wir die hatten ja Finanzstatter damals auch schon gemacht gehabt und haben dann relativ schnell über Finanzstatter quasi Kunden akquiriert. Und das war damals nicht so gern gesehen, um es mal so zu
Geh mal
formulieren.
kurz einen Gang zurück. Wenn du sagst, ihr habt damals schon Finanzstarter gemacht, was genau meinst du damit? Weil das war ja sicherlich nicht das Unternehmen, was es heute ist.
Nein, auf keinen Fall. Wir haben eine Online-Page gehabt, die hieß Finanzstarter und da haben wir so ein bisschen Themen finanzielle Bildung gepostet. Also so ein bisschen
Instagram, oder?
Input, genau,
Ja, okay.
wie funktionieren ETFs, wie funktionieren Rentenversicherungen.
Ja.
Das hat am Anfang wirklich gar keinen interessiert. Dann haben wir aufgehört und ein halbes Jahr später haben wir nochmal angefangen. Und dann haben wir relativ zügig aber so, also es war nicht die Intention, also eigentlich war eher der
Ja.
Gedanke, dass wir so auf Social Media so ein bisschen Content machen, weil wir Bock drauf hatten, weil es uns ja Spaß gemacht hat.
Ja.
Und wie gesagt, ich kam ja aus dem Bereich schon im Vorfeld und Tim hat hier bei uns in der Region für so Mittelständler oftmals Webseiten und sowas gebaut, irgendwie Digitalisierungsthemen gemacht. Und dann hatte er quasi das Know-how von, okay, wie erstelle ich jetzt einen Post bei Instagram beispielsweise?
Was war der Gründungsmoment? Was war die Idee? Wann seid ihr auf die Idee gekommen, so hey, scheiß auf 300er-Listen, lass mal Online-Marketing machen?
Wie gesagt, es war nicht so, dass wir gesagt haben, wir nutzen es jetzt als Akquisekanal oder sowas, sondern die Idee
Ja.
war eher, wir sind abends mal spazieren gegangen, wie gesagt, wir kommen aus dem gleichen Ort und haben gesagt, ey, lass mal irgendwie Business zusammen machen. Und dann kamen wir so auf das Thema, lass doch mal jungen Menschen das Thema Finanzen beibringen, weil wir beide das Thema ETFs, Aktien und sowas voll geil finden. Vor allen Dingen, also ich eher aus der mobilen Richtung, Tim eher aus der ETF-Aktienrichtung. Und dann haben wir, wie gesagt, okay, wir posten einfach mal so ein bisschen was zu dem Thema auf Instagram und gucken mal, was passiert. Und dann irgendwann haben wir gecheckt, oh, wir können damit ja Kunden generieren. Und gerade für mich bei Tekes war es halt ganz cool. Dann hat Tim auch bei Tekes angefangen. Also das heißt, es gab eigentlich Finanzstatter schon, bevor Tim bei Tekes war. Und dann haben wir eben angefangen, die Leute zu beraten. Tim auch am Anfang erst bei Tekes. Ich glaube, Tim war wahrscheinlich einer der schnellsten Trainees oder sowas, die es bei Tekes gab. Also innerhalb von einem Monat, weil wir halt Leads hatte, wirklich sehr viel Umsatz gemacht. Also das ist recht schnell auch bei ihm dann eben entsprechend eskaliert. Weil vertrieblich ist er auch nicht auf den Kopf gefallen, macht er wirklich sehr gut. Und dann durch Leads ist es halt schon, wie ich sag mal, Muskelaufbau mit Steroiden.
Das heißt, es ist die Instagram-Page, die hat euch dann irgendwann Leads generiert. Aber
Genau.
du sagtest ja was ganz Spannendes, weil ich glaube, viele junge Leute, die sich jetzt gerade irgendwie was Ähnliches aufbauen wollen, die heute sehen, hey, es gibt die Größen auf Social Media, und da gibt es ja einige, die wirklich viel Reichweite haben, ich will das auch haben. Die fangen an, posten ihre ersten 20 Beiträge, merken, da kommen keine Leads dabei zustande und dann schmeißen sie das Handy weg und machen nie wieder weiter. War das bei euch anders? Hattet ihr von vornherein
Nein.
direkt einen Raketenerfolg oder?
Also man muss es ehrlich so sagen, es lief, also wir haben es ein paar Monate gemacht, würde ich sagen, und es hat also wirklich legit gar keinen interessiert. Also wir hatten 50 Follower oder sowas, es hat wirklich niemanden interessiert. Und dann haben wir das auch irgendwann mal sein lassen, haben gesagt, okay, dann lassen wir es halt. Und dann haben wir ein halbes Jahr später, haben wir nochmal damit angefangen mit dem Thema. Und dann hat es auf einmal irgendwie Leute interessiert. Also wir waren einfach dann kontinuierlich dran geblieben und haben halt weiter Posts gemacht. Und irgendwann ging der erste Post viral und dann kam alles nach und nach.
Jetzt die logische Frage, die ich mir jetzt stellen würde, eigentlich lief ja alles gut. Ihr hattet eine Instagram-Page, ihr hattet Leads, ihr musstet Leute nicht auf der Straße anquatschen, ihr habt beide Umsätze eingereicht, eine Stufe nach der anderen geschrieben. What happened?
Der Punkt war so ein bisschen der, wie gesagt, dass Tekes, oder ich will nicht sagen Tekes, aber wie gesagt, auch zur Führungskräfte, ich kann auch sein, dass Tekes war, ich weiß es nicht mehr, das nicht so cool fanden, dass wir es mit dem Account gemacht haben, mit Finanzstarter. Und dass halt er gesagt wurde, hey, macht mal so mäßig eine 300er-Liste. Ich kann mich noch an ein Gespräch mit Tim erinnern, wo er meinte so, hey, also Tim war wirklich schon sehr straight, dass er gesagt hat, ich möchte nicht irgendwie mich hinsetzen und Schulfreunde anrufen beispielsweise. Und dann war es schon so, dass es mal ein Meeting gab mit der damaligen Führungskraft, die halt gesagt hat, hey, jetzt setzt euch alle mal hin und schreibt halt einfach mal Namen auf den Zettel. Das ist ja im Vertrieb normal und das ist ja auch üblich so, ne, dass man gerade im Strukturvertrieb irgendwie mit seinem Netzwerk anfängt. Aber Tim fand das gar nicht so cool. Und dann haben wir gehabt, okay, wir müssen uns halt irgendwas überlegen. Und das Witzige war aber eigentlich, dass ich auf einem Geburtstag war und da eine Frau kennengelernt habe und mich mit der gesprochen und unterhalten habe. Und sie hat gesagt, hey, ist ja witzig, mein Mann macht genau das Gleiche, was ihr macht. Dann habe ich gesagt, das ist ja cool, dass er das Gleiche macht. da muss ich mich mit dem mal austauschen, mich mit dem mal unterhalten. Also bin da recht open-minded einfach reingegangen. Vielleicht auch mit der Idee, ihn hinterher mal abwerben zu können und vielleicht zur Theke zu holen. Und besagter Mann war jemand, den wahrscheinlich jeder in der Branche kennt und wahrscheinlich Mr. Makler schlechthin, war der liebe Sam. Und dann habe ich mich einfach mit Sam getroffen und mich mit ihm so ein bisschen ausgetauscht und einfach so ein bisschen gefragt, okay, was machst du, was machen wir? Und hat er mir einfach so sein Daily Business gezeigt, was er quasi den ganzen lieben langen Tag macht. Und dann habe ich mir, also Sam war ja, glaube ich, auch mal bei Tekes vorher oder irgendwo anders im
Ja,
Strukturvertrieb, ich weiß es
auch.
gar nicht.
Aber der war in Göttingen. Der war, glaube ich, in Göttingen, nicht in Kassel.
Stimmt, ja. Auf jeden Fall fand ich es ganz interessant, was Sam dann so erzählt hat, habe mir das alles angeguckt. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, wo ist denn eigentlich wirklich so der Nachteil, den ich im Strukturvertrieb habe, zu dem, was Sam als Makler macht? Am Anfang habe ich so gedacht, okay, vielleicht so das Netzwerk, die Menschen um einen drum. Und dann habe ich damals ein Meeting gemacht gehabt mit Sam und meiner damaligen Führungskraft, weil ich gesagt habe, okay, ich würde die ganzen Punkte wirklich gerne mal einfach konkret und straight ansprechen und habe einfach das Meeting angesetzt per Zoom und habe meine damalige Führungskraft mit dabei gehabt, also nicht die direkte, sondern die oben drüber. Und das Meeting war im Endeffekt so, dass wir ungefähr 45 Minuten Call hatten. Ich habe alle meine Fragen gestellt, die ich hatte, und meine damalige Führungskraft hat eigentlich nur Hallo und Tschüss gesagt und hat mir zwischendurch mal gesagt, nee, so ist es nicht. Und dann habe ich die Fragen halt einfach gestellt, wirklich transparent, weil es mir einfach wichtig war, ich hatte keinen Bock auf Bullshit, also da war ich auch sehr straight, was das Thema angeht.
Habt ihr euch zu dritt getroffen?
Ja,
Oder also
genau.
du, Sam und deine Führungskraft, ihr habt euch zu dritt getroffen?
Genau. Also habe eine sehr gute Beziehungsebene zu meiner Führungskraft gehabt. Also die hat das wirklich sehr gut gemacht. Und habe ich wirklich gesagt, hey, ich gucke mir das gerade an. Ich möchte das einfach wirklich einfach ehrlich ansprechen. Ich möchte es einfach wirklich mir angucken, auch am Ende des Tages. So, was ist der Nachteil davon? Weil ich hab mir ja auch gedacht, wie gesagt, ich war mit meiner Führungskraft damals wirklich sehr gut. Und habe gesagt, okay, wenn das irgendwie geiler ist, dann können wir gefühlt als ganzes Team dahin wechseln, wenn das mehr Sinn macht. Und ja, wie gesagt, der Call war dann so ein bisschen lost, weil ich einfach nur Sam die ganzen Fragen gestellt hatte, die bei mir im Kopf rumgeschwirrt hatten und meine Führungskraft gefühlt gar nichts gesagt hat währenddessen. Zu seiner Verteidigung, ich glaube, der war damals im Freizeitpark oder sowas, hat das so ein bisschen nebenbei gemacht. Aber hat mir dann halt immer geschrieben, so, ey, nee, es stimmt nicht oder dies und das und jenes. Und ich habe halt einfach wirklich sehr straight gefragt. Und das war ja auch einfach, also
Ja.
hat sich im Nachgang alles bewahrheitet, um es mal so zu formulieren.
Ja.
Von daher hatten wir dann den Call und dann habe ich auf der Grundlage gesagt, okay, ich mache mir wirklich Gedanken. Und dann habe ich irgendwann meine Führungskraft gesagt, hey, ich will den Weg gehen, weil ich glaube, das ist für mich da so das nächste Level. Und auf der anderen Seite eben auch das Thema Finanzstadt, wir haben keine Lust darauf, irgendwie Namen aufzuschreiben von 300 Leuten, sondern wir wollen irgendwie Menschen, die eh sich für das Thema interessieren, halt dann beraten, wenn die halt Bock auf das Thema haben. Genau das haben wir gemacht.
Das ist so eine Sache, die habe ich schon so oft gehört. Und einerseits checke ich es nicht, weil ihr hattet Leads, ihr hattet Kunden, ihr hattet Umsatz geschrieben. Und das ist ja eigentlich das, was jeder Strukturvertriebsbereichsleiter will. So. Und aus dem unternehmerischen Gedanken, grundsätzlich, wenn du deine Umsätze schreibst und alles trotzdem gut läuft, dann machst du doch alles richtig. Und du hast ja gerade gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr trotzdem irgendwie so ein bisschen Blocker reinbekommen, sodass der Weg so ein bisschen blockiert wurde, oder? Kannst du dir vorstellen, warum? Weil,
Boah, ich glaube
ja.
einfach am Ende des, also was, die Frage ist eben, was hat der Strukturvertrieb auf der anderen Seite für dich für einen Wert? Also wie kann der Strukturvertrieb dich halten, wenn du irgendwo nicht mehr auf ihn angewiesen bist, um es mal so zu formulieren?
Also zu meiner Zeit haben die Leute auch teilweise Verbot bekommen, auf Social Media zu posten. Und es wurde immer damit begründet, dass halt irgendjemand irgendwas postet mit, ich weiß nicht, einer Shisha in der Hand oder so und sagt Hashtag Tekis und keine Ahnung was. Oder Hashtag Strukturvertrieb, ne, soll jetzt nicht bezogen auf den einen Vertrieb sein. Und dass es dann sich kollektiv auf schlecht auf den Ruf auswirken könnte und dass man deswegen eher das Ganze kontrolliert machen möchte über die offiziellen Kanäle, anstatt dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, ihre eigene Persönlichkeit auszuleben und zu zeigen, wie sie das machen würden. Was ja gewissermaßen aus Unternehmenssicht aus Sicht sinnvoll ist, ist ja eine Risikominimierung, eine Risikobegrenzung, weil gibt ja sicherlich den einen oder anderen Spaten, der jetzt vielleicht nicht unbedingt einen guten Ruf verbreitet. Aber auf der anderen Seite finde ich das doch irgendwie begrenzt, mit Methoden von vor 50 Jahren zu arbeiten, während wir in einer Digitalisierungswelle stecken, die schneller ist als Lichtgeschwindigkeit. Da kommst du doch irgendwann mal nicht mehr mit. Und ich glaube, viele, die im Strukturvertrieb sind, die Seiten wie eure sehen, die Seiten wie, keine Ahnung, wen gibt es da noch Großes auf Instagram? Ne? Also, you name it, gibt es einige. fällt jetzt bloß keine ein. Egal, es gibt super viele große Finanzinfluencer, die wirklich Umsatz machen, die Leads machen und Leute wollen sich das aufbauen. Eigene Webseite, eigener Online-Auftritt, vielleicht auch wirklich eigene Leads. Und ich glaube, auch heute gibt es Strukturvertriebe, die da eine Bremse davor stellen. Und die Zuhörer wissen ja jetzt noch nicht, wie euer Werdegang war. Also das Beste ist noch, kommt noch bevor in dieser Podcast-Episode. Aber wenn ich dir jetzt basierend auf deiner Grundlage, die du jetzt hast, auf deinem aktuellen Kenntnisstand, die Frage stellen würde, wenn du den damaligen Weg nicht gegangen wärst, wenn du auf den Vertrieb gehört hättest und gesagt hättest, Social Media ist nichts, was glaubst du, wie würde dein Leben heute aussehen?
Boah, ganz anders. Also wirklich ganz anders. Ich wäre wahrscheinlich wirklich immer noch im Angestelltenjob. Also vielleicht wäre ich jetzt Teamleiter. Witzig. Ich habe letztens gesehen, dass die Person, mit der ich quasi damals zeitgleich angefangen habe, bei der gleichen Führungskraft, die ist jetzt mittlerweile Teamleiter geworden. Vielleicht wäre ich jetzt auch Teamleiter. Kann gut sein.
Ja, okay. Der Weg ist anders gekommen und es hat sich gelohnt, so viel kann ich schon mal spoilern. Aber trotzdem war es wahrscheinlich damals nicht einfach, diesen Schritt zu tun, oder? Weil du hattest ja gesagt, du hast eine persönliche Bindung zu deiner Führungskraft und das ist ja häufig im Vertrieb so, dass es ja fast schon eine freundschaftliche Bindung ist und zu sagen, dass man den Vertrieb verlässt, ist manchmal schlimmer als Schluss zu machen mit seiner Freundin, die man seit 5 Jahren geliebt hat.
100%.
Hattest du da auch ein bisschen Struggle beim Rausgehen? Gab es da irgendwie Zweifel oder Gedanken, wo du sagtest, puh, weiß nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung war?
Boah, ich glaube, ich muss generell sagen, ohne Tim wäre ich den Weg zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, nicht so direkt gegangen. Und ich glaube, auch ohne Sam am Ende des Tages wäre ich den Weg so nicht direkt gegangen. Also ich habe mich mit Sam auch super verstanden. Der Punkt war der, wie du schon sagst, du hast eine persönliche Bindung zu den Menschen und das ist extrem schwer, dieses Band zu lösen, weil, wie gesagt, man hat vorher wirklich gefühlt jeden Tag was oder jeden zweiten, dritten Tag was miteinander gemacht. Man hat sich im Büro gesehen, man ist abends in eine Bar gegangen oder sowas. Das machen die Vertriebe ja auch wirklich gut angehend. Und dann zu sagen, okay, man trennt sich von den Menschen, das ist schon wirklich hart. Und gerade auch, also bei mir war es so, dass im Nachgang wirklich, es war ein Hardcut. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Der Teamleiter, also die Person, die mit mir angefangen hat, die jetzt mittlerweile Teamleiter ist, von der ich gerade gesprochen hatte, der war ich auch wirklich sehr gut, also habe ich mich auch privat, also würde ich sagen, war ein Freund. Die musste sich dann auch, ich würde sagen, musste, ich weiß nicht, ob sie das von sich aus gemacht hat, aber musste sich im Endeffekt auch komplett distanzieren. Ich habe erstmal alle Leute auf Instagram blockiert und dann ging es in irgendwelchen Gruppen rund. Also auch über uns, über Finanzstarter, wurden dann so ein paar Dinge verbreitet. War ganz witzig. Wir waren dann noch auf einem gemeinsamen Seminar, ich mit ein paar Leuten aus dem Strukturvertrieb, und da war es auch so, wie könnt ihr den überhaupt mit dem Auto mitnehmen? Das ist so der gefühlte Erzfeind. Also da wurden die Leute noch blöd angemacht. Das fand ich schon ziemlich krass. Ja, auch generell, also dass man, wie gesagt, von heute auf morgen hat man diese komplette persönliche Beziehung irgendwie abgekattet, fand ich schon ziemlich krass. Also ich kann es irgendwo aus deren Perspektive auch verstehen, weil wenn ich jetzt mit anderen Leuten darüber gesprochen hätte, dass es vielleicht irgendwo anders auch die Möglichkeit gibt, wirklich geil Geschäft zu machen, kann ich schon verstehen, dass man da auch irgendwie so ein bisschen den Vertrieb als solch schützen will. Ich weiß nur nicht, wie nachhaltig das Ganze halt immer ist.
Ja, nachhaltig ist vielleicht auch der falsche Begriff, weißt du? Ich denke mir einfach nur, vergleich das mal mit jedem anderen Beruf auf dieser Welt, mit jeder anderen Selbstständigkeit, mit jeder anderen Tätigkeit, die du tun kannst. Ja, so, ich weiß nicht. Stell dir vor, du hast keine Ahnung. Du machst irgendwo eine Ausbildung zum Marketing Manager. Dann kündigst du bei der Firma, weil du sagst, das ist es nicht. Da wird die Firma nicht verbieten, hey, mit dem Ex-Mitarbeiter trifft dich da auf gar keinen Fall. Ne? Das wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Genauso wie wenn du dir ein eigenes kleines Business aufbaust und, I don't know, Affiliate Marketing machst, ja. So mit ein paar Leuten zusammen in irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Dropshipping oder sonst irgendwas. Und wenn du dann aufhörst und sagst, ich mache das jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt einen anderen Weg, wird dir auch keine Steine nachwerfen. Aber irgendwie, und das bestätigen ja inzwischen, keine Ahnung, wie viele Podcast-Gäste wir jetzt hier hatten, immer wieder, dass das dasselbe Schema ist. Solange du im Vertrieb bist, bist du Freund, bist du, wir sind Family, wir sind füreinander da. Erfolge sind da, um sie gemeinsam zu feiern, Teamreisen, das alles. Und sobald du sagst, hey, ich denke jetzt etwas anders, ich möchte für mich selbst persönlich einen anderen Weg gehen, ihr könnt ja trotzdem weitermachen, dann wirst du plötzlich auf die schwarze Liste gesetzt. Und dann, ich hatte Leute, gegen die wurden Vorträge auf Bühnen gehalten. So ein Jahr vorher wurde auf der Bühne erzählt, hey, schaut mal, so solltet ihr sein, das ist ein vorbildlicher Vertriebler. Und nächstes Jahr, er hat keinen Charakter mehr, er hat seine Werte verloren, ihm geht es nur noch ums Geld, er auf gar keinen Fall befreundet bleiben. Und das finde ich ist immer so ein krasser Cut, wo ich mir einfach nur denke, ob das auch gesund für deine persönliche Beziehung mit den Menschen ist. So, im Strukturvertrieb hatte ich auch häufig das Gefühl, dass Menschen ihr komplettes Leben nach dem Strukturvertrieb richten. Das komplette soziale Umfeld wird wie mit einer Art innenliegender KI gescannt. Jeden, den du kennenlernst, wer bist du, was machst du, wie viel kann ich von dir profitieren? Wie kann ich dich
Natürlich.
anquatschen, damit du Kunde und Partner wirst? Und das ist, finde ich, ein sehr anstrengendes Leben. Ich finde, das ist ein sehr, sehr anstrengendes Leben und vor allem so wertvolle Dinge, die du im Leben hast, wie persönliche soziale Kontakte, Freundschaften, Dinge, die man gemeinsam erleben kann, ohne sich unbedingt an Umsatz zu binden, die werden in diesem Mindset einfach sehr, sehr schwer erreichbar. Und davon, finde ich, hängt auch ein gewisses Stück persönliches Glück ab, dass du mal mit Leuten einfach grillen kannst, damit du die Wurst genießen kannst und nicht, damit du dir überlegst, wie du den nächsten Vertriebspartner einstellst.
Ja, ich glaube aber, das ist weniger das Problem vom Strukturvertrieb als solches. Ich glaube, dass eher das Problem ist, die Menschen also viele vielleicht einfach nicht so viel Geld verdienen, wie sie bräuchten, um davon gut leben zu können. Ich glaube, wenn man irgendwo in einer gewissen Position ist oder einfach vertrieblich geisteskrank gut ist und auch im Strukturvertrieb ist, dann wird man das Thema vielleicht auch eher weniger haben. Aber gerade am Anfang, das ist ja das Thema, wo die ganzen Menschen oder viele auch eben ihren Freundeskreis, Bekanntenkreis eben voll verbrennen, weil sie eben wirklich jeden so gefühlt anhauen und sagen, hey, ich will dir mal irgendwie was verkaufen oder sowas. Ich glaube, das ist gerade in den anfänglichen Stufen ein sehr großes Thema, ja.
Da hast du gerade was richtig Kluges gesagt, ne? Weil die Leute verbrennen ihren sozialen Freundeskreis, indem sie die anhauen auf Partner oder Produkte. Und dann wird auch häufig darauf geschult, wenn er nicht bei dir abschließt, wenn er nicht bei dir Partner werden will, dann unterstützt er dich nicht, warum soll er dann überhaupt dein Freund sein? Ne? Also ich habe Geschichten mitbekommen, wo Leuten dazu geraten wurde, die eigene Partnerin zu verlassen, weil sie den Strukturvertriebgedanken nicht unterstützt, weil sie sich nicht unterstützt, dass du jeden Montagabend, jeden Samstag früh irgendwo hingehst zu irgendwelchen Schulungen. Und da wurde wirklich dazu geraten, Beziehungen zu beenden. So. Das finde ich dann schon krass. Und wenn die Leute sich in den anfänglichen Stufen ihren Freundes- und Bekanntenkreis, teilweise sogar in den familiären Kreis komplett verbrennen, dann bleibt der Strukturvertrieb das einzige soziale Konstrukt, wo du noch gesehen und anerkannt wirst.
Definitiv. Wobei ich auch da glaube, dass ein gewisser, das ist halt Vertrieb, ne? Also am Ende des
Ja.
Tages brauchst du, glaube ich, auch einen gewissen Druck. Und ich glaube, es ist auch manchmal gut, wenn man irgendwie gewisse Geschäft oder gewisse Freundschaften vielleicht einfach, wenn man sich persönlich weiterentwickeln will und sagen will, okay, das ist ja so, ich glaube immer, der Finanzvertrieb ist auch gerade so eine Ausbildung für viele Menschen und auch eine harte
Ja.
Schule, um es mal so zu formulieren. Deswegen glaube ich, kann es auch sogar sinnvoll sein, dass man sagt, okay, man distanziert sich vielleicht irgendwo von manchen Menschen, was jetzt erstmal vielleicht menschlich gesehen nicht super schön ist, was einen aber menschlich extrem viel weiterbringen wird.
Ja, klar. Also wenn du versuchst persönlich zu wachsen, wirst du nicht drum rumkommen, früher oder später irgendwann mal Kontakte zu cutten, die dich gegebenenfalls auch runterziehen. Aber das ist irgendwo ein schmaler Grat zwischen Persönlichkeitsentwicklung und hartem Strukturvertrieb, damit du Euros verdienst. Ne?
Das ist wichtig, ja.
Du hast ja schon gesagt, wer dich unterstützt hat. Also ein großes Lob an Tim hier an dieser Stelle nochmal, ne? Weil ohne den hast du ja gesagt, wärst du da wahrscheinlich nicht alleine rausgegangen. Sam hat dich ja
100%.
unterstützt. Gab es auch Leute, die dagegen gezogen haben? Also gab es Leute, die versucht haben, dich im Vertrieb zu halten?
Ich würde mal vermuten, jeder, der mit mir Geld verdient hat. Wobei ich, nee, das würde ich nicht so sagen, weil meine damalige direkte Führungskraft,
Ja.
da muss ich sagen, der hat wirklich das Herz im rechten Fleck gehabt, um so zu formulieren, hat einfach gesagt, hey, geh den Weg, den du gehen willst. Weil finanziell mit ihm, für ihn mit Sicherheit eine scheiß Situation, muss man ganz ehrlich sagen. Aber der hat mir jetzt nicht so krass die Steine in den Weg gelegt, sondern eher wirklich dann darüber hinaus die Ebenen, also wie gesagt, Teamleiter und alles, was eben entsprechend oben drüber kam dann, ja.
Kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen, wie das für dich war? Also waren das jetzt irgendwelche Schulungen, die du bekommen hast? Wurdest du angerufen? Wie war so der Prozess? Also ich frage einfach deshalb, weil viele Leute, die sich im Wechselprozess befinden, einfach eine starke Unsicherheit verspüren, weil sie plötzlich sehr viel Druck von oben bekommen. Im Sinne von, die ganzen Jahre hast du nichts von ihm gehört und plötzlich ruft der Divisionalmanager bei dir an und möchte persönlich mit dir sprechen und darüber sprechen, ob das die richtige Entscheidung ist, die du triffst. Hattest du
War bei
sowas
mir
auch?
ja 1:1. Also ich wurde auch von, ich glaube, es war der Divisional Manager auch angerufen, wurde auch gesagt, hey, wir können doch eine Lösung finden. Es gibt doch auch andere Möglichkeiten. Wie gesagt, ich war schon immer recht immo-affin. Wurde mir vorgeschlagen, ob ich nicht den Expertenbereich für Immobilien machen will am Standort Kassel. Es hatte mal für mich also von den Werten her einfach irgendwo auch nicht mehr gepasst. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich kann nur Sachen verkaufen, wenn ich wirklich dahinter stehe, also sonst bin ich wirklich ein beschissener Vertriebler. Und irgendwo hat so diese komplette menschliche Basis ist irgendwo dann auch weggefallen, weil ich mir so dachte, irgendwie sind das nicht die Werte, die ich vertrete, wenn gefühlt nichts passiert und auf einmal will man weg oder sowas und dann wird auf einmal was gemacht. Fand ich nicht so geil. Und dann hat mich dann meine damalige Führungskraft, oder nee, gar nicht der Divisionalmanager war es, glaube ich, auch angerufen gehabt, wegen einem Kunden, das ist ein wirklich guter Freund von mir gewesen, der seine Altersvorsorge pausiert hatte, weil er einfach noch mal eine Ausbildung angefangen hat. Ich glaube, es war ein recht hoher Betrag, damals 300 € oder sowas. Also die hat er dann pausiert, hat mich die damalige Führungskraft, also der Divi, angerufen hat und hat gesagt so, hey, ne, was machst du da, deckst du da was um oder sonst irgendwas? Wo ich selber für mich gesagt habe, also wenn ihr mir sowas unterstellt, dann ist da vielleicht, also das, was man dem anderen unterstellt, ist man, oder macht man ja wahrscheinlich meistens selber. Wo ich dann gesagt habe, so, das war spätestens der letzte Anruf, an den ich drangegangen bin, um es nur so zu formulieren, weil ich gesagt habe, so Leute, das sind nicht die Werte, die ich vertrete. Und wenn ihr denkt, ich würde sowas machen, dann sagt es vielleicht mehr über euch aus als über mich in dem Moment. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, auch mit dem Meeting, was ich mit Sam dann hatte, meiner damaligen Führungskraft, da habe ich dann wirklich gesagt, so Leute, das ist irgendwo, das finde ich so ein bisschen lost, so gesamt gesehen. Das ganze Thema jetzt hier irgendwie so weiterzumachen, wie ich es mache, einfach gefühlt das gleiche Geschäft, einfach für deutlich weniger Kohle in meiner Situation damals. Deswegen, klar, waren die dagegen, aber ich habe für mich mit Tim dann gemeinsam entschieden, dass wir den Weg so gehen wollen, dass wir dieses Risiko eingehen wollen. Ich glaube, rückwirkend betrachtet war es die richtige Entscheidung, auch wenn es nicht mal leicht war.
Ja, also da hast du jetzt perfekten Übergang zum nächsten Schritt übergeleitet, weil häufig glauben Menschen, dass es nur zwei Wege gibt. Also entweder du bleibst im Strukturvertrieb und wirst erfolgreich, oder du verlässt den Strukturvertrieb und scheiterst kläglich. Also da kann ich mich noch ein TIC hieß die Veranstaltung damals, ne? So ein riesen Investmentkongress findet einmal im Jahr statt. Und da hat zu dem damaligen Zeitpunkt der Geschäftsführer persönlich auf der Bühne gestanden und hat wirklich 30 Minuten lang einen Vortrag darüber gehalten, wer uns verlassen hat, der ist gescheitert. Und bisher sind alle wieder zurückgekommen. Und wer darüber nachdenkt, rauszugehen, der kann jetzt schon seine Koffer packen und wird wahrscheinlich irgendwann scheitern. Ne? So, wir haben jetzt schon viele Beweise in diesem Podcast gehabt, dass das nicht so ist. Aber ich glaube, was viele auch als Vorstellung haben, ist, dass wenn ich jetzt plötzlich 40 statt 14 Promille bekomme, dass ich jetzt dann plötzlich ein viel leichteres Leben habe und alles nur noch easy ist und ich plötzlich Lamborghini fahren kann. Da wirst du jetzt vielleicht eine realistische Perspektive drauf geben können, weil nachdem du jetzt deinen Strukturvertrieb damals verlassen hast, du hast ja die Kündigungsfrist abgewartet, ihr habt wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit für die Planung gehabt. Sagen wir mal, ab dem ersten Tag, ab dem ihr wirklich raus wart, oder vielmehr du, Tim, gar nicht wirklich unter Vertrag. Wie hat Finanzstarter angefangen? Was waren eure Anfänge und war das von vornherein ein Riesenerfolg oder musstet ihr auch ein paar Learnings auf dem Weg mitnehmen?
Also ich weiß nicht, wie viel Lehrgeld wir in Summe bezahlt haben. Also wie du es gerade schon gesagt hast, wenn man denkt, okay, jetzt habe ich einfach mehr probiert, jetzt verdiene ich mehr Geld. Das war ja überhaupt nicht so am Anfang. Ich muss aber sagen, also wir waren einfach gefühlt so ein Social Media Account, um es mal so zu formulieren, der ab und zu mal ein paar Kunden abgeschmissen hat. Also wir konnten damit überleben, weil ich damals, glaube ich, sogar noch mein Hauptjob war, also als ich raus bin. Deswegen hatte ich jetzt nicht so das Problem, dann in der Kündigungsfrist quasi kein Geschäft zu machen. War für mich relativ entspannt. Aber der Punkt war dann der, dass wir uns halt viel mit Sam ausgetauscht haben. Das war wirklich, ich nenne es, oder wir nennen es immer generell den USB-Stick-Moment, weil Sam ja im Endeffekt mit Finanzsoldat damals das Gleiche gemacht hat wie wir, nur wirklich skalierbar. Und er hat uns quasi gezeigt, wie schaffen wir es von, uns läuft ab und zu mal so ein Kunde über den Weg und wir closen den, zu, wir bauen wirklich systematisch skalierbaren Vertrieb auf, der wirklich es schafft, Kunden zu generieren regelmäßig über Online-Marketing eben entsprechend, auch über Paid Ads beispielsweise. Und dann eben diese Kunden eben auch zielgerichtet zu closen. Und das war gerade Sam, der da am Anfang sehr viel gemacht hat, beratungstechnisch sogar du auch, ne, der uns da so ein bisschen Slides und sowas zur Verfügung gestellt hat, das weiß ich auch noch. Und das war so, ich weiß noch in diesem Rat, das war ganz witzig, das waren ja so die Punkte, die uns extrem geholfen haben. Also wirklich, man steckt einen USB-Stick in den PC rein und wir sind auf einmal 5 Level weitergekommen, weil wir einfach dieses Wissen ja eingekauft haben. Da muss man sagen, es war für uns schon wirklich krass, wie wir da uns da wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr stark ja, entwickelt haben.
Was würdest du sagen, ist euch in der Anfangszeit mit am schwersten gefallen? Weil so du hattest wahrscheinlich jetzt noch nicht so den Druck, du hattest so einen Hauptjob und Finanzstarter war wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen ein Hobby, was ab und zu einen Kunden abgeworfen hat. Aber trotzdem hattet ihr ja irgendwie einen Drive, das voranzubringen. Also gab es da schon damals die große Vision von Finanzstarter, so wie es heute ist? Oder was war so die ursprüngliche Idee und wie hat sich das entwickelt?
Nee, überhaupt nicht. Also hätten mir das vor 5, 6 Jahren gesagt, wie sich Finanzstarter mal entwickeln wird, hätte ich den Menschen wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Also die Kernidee war einfach die, dass wir sagen, okay, wir bauen jetzt mal ein Unternehmen auf und mal gucken, was kommt. Also wir hatten nie so wirklich, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt der Plan und in die Richtung soll es gehen. Wir haben gesagt, wir haben es damals relativ einfach gemacht, wir haben gesagt, okay, wenn am Ende des Monats mehr Geld auf dem Konto ist als dem Monat davor, dann hat sich das Unternehmen wirtschaftlich gut entwickelt. Und wenn wir gesagt haben, okay, es war weniger drauf, was zum Glück nicht so oft vorkam, dann haben wir irgendwas falsch gemacht vielleicht. Und so haben wir das Ganze eigentlich gesteuert. Also es war aber nie der Plan, dass wir gesagt haben, okay, wir entwickeln das jetzt und haben hinterher irgendwie mal X Vertriebspartner oder sowas. War nicht der Plan am Anfang.
Was würdest du sagen, war am Anfang so die schwerste Challenge, die ihr hattet?
Aber ich glaube wirklich so die Unsicherheit allgemein. Also wir sind aus der Komfortzone, aus dem Vertrieb raus und dann warst du erstmal wirklich so vom Gefühl her auf dich alleine gestellt. Weil das kann man jetzt auch nicht sagen, weil viele Leute drumherum haben mit Sam und dir und so, die dann uns den Weg gut geebnet haben. Aber klar hatte man natürlich am Anfang Unsicherheit. Okay, man hat ja gesagt, komm, hey, im Strukturvertrieb ist der sichere Hafen und was passiert, wenn du jetzt mit dem Boot quasi aus dem Hafen rausfährst? Was passiert, wenn du den Hafen verlässt? Dann gehst du dann unter oder funktioniert es dann doch ganz gut? Und ich glaube, das war so der größte Struggle am Anfang, dass man gesagt hat, okay, wie schafft man es jetzt, dann auch eben entsprechend selber zu gucken, wie gehe ich meinen Weg und wie kriege ich wirklich die PS am Ende des Tages auf die Straße? Und das war, glaube ich, so am Anfang das größte Thema. Dann so dieses ganze Vertriebliche, dass man so sein eigenes Konzept entwickelt hat, weil Lead-Kunden sind nun mal wirklich ganz andere Kundentypen, als wenn man irgendwie den besten Kumpel berät oder sowas. Und das waren so die Unsicherheit und das Thema Sales waren, glaube ich, so die größten Punkte, an denen wir dann arbeiten mussten, wo wir dann eben, wie gesagt, auch in der Maklerschaft eben entsprechend gute Unterstützung hatten, um das Thema wirklich gut aufzubauen für uns.
Das ist eine Sache, die ich auch immer wieder beobachte, wenn Leute den Strukturvertrieb verlassen, sich an einen großen Maklerpool andocken und dann merken die einfach, es ist eine Unendlichkeit an Möglichkeiten da. Und dann hast du so diese Paralyse, weil was mache ich jetzt als nächstes? So Unendlichkeit an Verträgen, Unendlichkeit an Software, die du nutzen kannst. Plötzlich kannst du, oh, Leute verbringen wochenlang ihr eigenes Logo zu designen, als wäre es das Wichtigste der Welt. Welchen Unternehmensnamen, E-Mail, Landingpage, Website, und dann bist du einfach so komplett überfordert und das paralysiert viele Menschen auch tatsächlich. So, anstatt sich mal auf das fokussieren, was du wirklich gut kannst und dann Schritt für Schritt weiterzumachen, ne? Aber ich glaube, das ist so der normale Schockmoment. Wenn ein Ozean in den Tropfen fällt, anders, wenn ein Tropfen in den Ozean fällt, der wird sich wahrscheinlich auch wundern, warum so groß ist, ne? Aber irgendwie habt ihr ja dann trotzdem es geschafft, das Ganze so weit zu bringen, dass es nicht nur profitabel wurde, sondern auch wirklich ein erfolgreiches Unternehmen wurde, welches, ich weiß nicht, doch, ich glaube, ich kann schon sagen, also es ist ja ein Millionenunternehmen heute. Ne? So. Und die Anfänge davon waren aber eine fucking Instagram-Seite, wenn man das einfach so stumpf sagen kann. Und was ich auch spannend finde, in allen Persönlichkeitsentwicklungs-Zielsetzungsbüchern, Coaching, sonst irgendwo, steht ganz groß, habe eine Vision. Du musst dein Ziel vor Augen sehen. Aber wenn ich dich das so anhöre, ihr hattet einen Scheiß. Ihr hattet eine Instagram-Seite und wolltet, dass der nächste Monat mehr Geld auf dem Konto hat als der vorherige. Ne? So. Hattet ihr auch so Zielplanungsseminare im Strukturvertrieb?
Mit Sicherheit. Ist wirklich so lange her jetzt mittlerweile. Kann gut sein. Also wir haben wirklich viele Seminare gemacht, die haben sich auch echt Mühe gegeben, aber boah, es ist wirklich zu lange her, muss ich ehrlich sagen.
Egal. Kommen wir zurück zu euren Anfängen. Gab es, also, dass es Herausforderungen gab, ist ja irgendwo offensichtlich, dass, wie heißt es so schön, noch kein Meister vom Himmel gefallen, ne? Aber gab es vielleicht auf der anderen Seite auch etwas, was euch überrascht hat, wo ihr sagt, hey, hätte nicht gedacht, dass es so leicht geht?
Also generell das Thema Unternehmertum, also das ist ja, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ohne dass ich abgemahnt werde. Ich finde, aber es ist ja meine persönliche Meinung. Ich finde persönlich,
Ganz
dass.
wichtig, persönliche Meinungsäußerung, liebe Anwälte. Das ist jetzt nur Philipps persönliche Meinung.
Ja, es ist, für mich kam es so rüber, als ob man so ein bisschen behütet worden ist im Strukturvertrieb, dass man so ein bisschen, ich will nicht sagen, ein selbstständiger Angestellter irgendwie war. Das kam mir schon so ein bisschen teilweise so vor. Das Thema Unternehmertum, was irgendwo so als sehr großes Bild vor mir war, wo ich gesagt habe, okay, auf der einen Seite habe ich Respekt vorgehabt, aber dann zu sehen, wie krass man sich eigentlich entwickeln kann. Also das muss ich, für mich wäre es damals nicht möglich gewesen, diesen Entwicklungsschritt zu gehen, wenn ich im Strukturvertrieb geblieben wäre, weil ich mich einfach nur mit den Menschen im Strukturvertrieb ausgetauscht hätte und quasi nicht mit Unternehmern irgendwie außerhalb vom Strukturvertrieb. Und das Thema hat uns, glaube ich, wirklich am meisten gebracht und das hat mich wirklich krass geschockt, wie schnell wir uns dann auch in der Zeit danach entwickelt haben, wie man sich unternehmerisch weiterentwickelt hat, wie man ja auch mit neuen Herausforderungen irgendwie lernen musste, umzugehen und was man dann eben aus diesen Herausforderungen eben entsprechend auch gemacht hat. Und man sagt immer, was einen nicht tötet, macht einen stärker. Und genau so war es im Endeffekt auch. Also klar haben wir viele Fehler gemacht, wir haben viel Lehrgeld bezahlt, aber jeder Schritt, jeden Fehler, den wir gemacht haben, hat immer darauf eingezahlt, dass wir uns weiterentwickelt haben, dass wir unternehmerisch einfach viel weiter gekommen sind. Und jetzt hat man halt, wie du schon so schön gesagt hast, ein Unternehmen dahinter.
Was würdest du sagen, ist so der größte Lernprozess gewesen? Weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, das sagst nicht nur du als deine persönliche Meinungsäußerung, das habe ich sogar mal mit einem Anwalt besprochen, auch hier in diesem Podcast. Und auch der hat gesagt, so, naja, wenn du dir das rein objektiv mal betrachtest, dann ist ein Strukturvertrieb eigentlich eine Kombination aus den Nachteilen eines Angestellten und den Nachteilen eines Selbstständigen. Weil du hast eine vertragliche Bindung, aus der du teilweise jahrelang nicht rauskommst. Du bist weisungsgebunden, du bist gebunden an den Karriereplan, du bist dafür daran gebunden, die Produkte, die dir zur Verfügung gestellt werden, zu verkaufen. Also ähnlich wie ein Angestellter. Gleichzeitig hast du aber keinen Anspruch auf Urlaub, musst deine Krankenversicherung selbst bezahlen, musst deine Rentenversicherung selbst bezahlen. Und es ist schon eine scheiß Kombo, meiner persönlichen Meinung nach. Ne?
Ja, wie gesagt, also ich bereue die Entscheidung nicht, dass ich durch den Strukturvertrieb durchgegangen bin. Ich glaube, für den Anfang macht das ultra viel Sinn. Ich glaube, man lernt nirgendwo so gut Sales wie im Strukturvertrieb, weil es, wie gesagt, einfach Hardcore auf die Fresse Vertrieb ist. Und jetzt, was noch um die Frage?
Naja, das Learning, was du jetzt mitgenommen hast, ne? Weil wenn du jetzt den Strukturvertrieb anschaust, ja, so, dann wird ja auch ganz, ganz häufig gesagt, dass du nur im Strukturvertrieb eine Struktur aufbauen kannst, wo du an Overheads mitverdienen kannst. Das habe ich letzte Woche erst wieder gehört, ne? So, ihr habt ja ein ähnliches Geschäftsmodell. Also du wirst wahrscheinlich nicht die Millionenumsätze, die ihr habt, alleine schreiben. Ne?
Nee, definitiv nicht. Wir haben ja auch ein großes Team dahinter, also genau das irgendwie auch aufgebaut, wobei wir schon sagen, wir wollen keine Strukturen haben untereinandergreifend, und dann ist irgendwer der Mitverdiener, obwohl er gefühlt nichts macht. Das ist uns schon wichtig. Ich glaube, der größte Punkt und das größte Learning war, dass man den Horizont extrem erweitern kann. Also sind wir damals bei Tekis nur die Tekis-Brille eben entsprechend aufgehabt und das war das Daily Business eben entsprechend und man war einfach vom Gedanken her, war der Punkt nicht so Richtung Unternehmertum, sondern eher gefühlt, wie baue ich Kunden auf oder wie baue ich Partner auf? Und wenn ich mir jetzt angucke, wo wir unternehmerisch stehen, welche Geschäftsfelder wir eben entsprechend bedienen, mit Immobilien, mit Social Media allgemein, dann ist man da viel breiter aufgestellt als nur klassisch, okay, ich mache jetzt hier so ein bisschen Finanzberatung und berate irgendeinen Kunden.
Lass mich die Frage vielleicht anders stellen. Gerade so, wenn du in die ersten, sagen wir, 3 Jahre Finanzstarter denkst, was waren so die wichtigsten auf die Fresse Momente, die ihr hattet, wo du kurz vielleicht auch mal schlucken musstest und dir denken musstest, okay, was haben wir hier für eine Scheiße gebaut und wie habt ihr euch da wieder rausbewegt?
Sales war am Anfang wirklich Arsch. Das kann ich so sagen, ich weiß nicht.
Ja, ich denke
Sonst
schon.
müsste ich rauscutten. Wir waren gewohnt, der beste Kumpel, den beraten wir irgendwie und den machen wir zum Kunden. Und da wirklich diesen Umstieg zu schaffen von, ich berate erst meinen besten Kumpel und jetzt berate ich auf einmal irgendwie Leads, das war schon eine Herausforderung, muss ich ganz klar sagen. Das haben wir einfach, also die ersten 10 Kunden gefühlt, die wir über Leads generiert haben, da hat keiner von gekauft, weil wir einfach scheiße waren. Wir haben im Kinderzimmer beraten mit geblurrtem Hintergrund. Es war wirklich unterirdisch. Also, dass da überhaupt Kunden gekauft haben, Gottes Willen. Das war super schlecht. Und da haben wir halt geguckt, wie können wir uns weiterentwickeln, wie können wir uns weiter professionalisieren. Aber das ist wirklich, wenn man diesen Biss hat, diesen Ehrgeiz hat, zu sagen, okay, ich will immer besser werden. Das ist irgendwo so bei uns intrinsisch gegeben, dass wir sagen, okay, wir wollen uns einfach weiterentwickeln, wir wollen gezielt besser werden, wir wollen einfach mehr vom Leben irgendwo. Dann wächst man ja genau mit diesen Themen. Das andere Thema war dann eben das Thema, Akquise, also wie generiert man Kundenanfragen? Weil jetzt war es auf einmal so, okay, es wird ernst und wir müssen das Ganze irgendwie aufbauen, erweitern. Wie generieren wir jetzt Kundenanfragen? Dann hatten wir eben den Vorteil, dass wir durch Social Media immer schon ein paar Kundenanfragen generiert haben. Und dann wirklich so das Thema, okay, wie machen wir das jetzt mit Paid Ads? Und wie ruft man das erste Mal die Leute am Telefon an? Das waren ja alles Herausforderungen, vor denen man stand, was halt einfach vorher nicht existent war, weil vorher hast du dein Netzwerk anrufen, das war relativ easy, ins Gespräch zu gehen. Und dann überhaupt zu wissen, okay, wie funktioniert das ganze Thema Social Media und Marketing und worauf muss ich achten, wenn ich Leads schalte? Welche Themen interessieren empfehle ich auch den Kunden? Wie kann ich Kunden generieren, Kundenanfragen? Wobei man auch sagen muss, ist klar, man hatte sehr großen Respekt davor. Aber auch da kam direkt dieser USB-Stick-Moment, dass eben ein Sam gesagt hat, hey, ich habe den ganzen Spaß schon mal gemacht. Ich kann euch genau zeigen, wie es funktioniert. Also es war für uns, also klar, wir waren unsicher, hatten diese Unsicherheit eben mit. Aber dadurch, dass wir da wirklich so an die Hand genommen wurden, muss man sagen, war es schon relativ, also klar, wir haben immer wieder gestruggelt, immer wieder kleine Themen gehabt, auf dem Weg dahin, die man sich angucken muss. Aber im Großen und Ganzen war es halt so, man hat immer dann Probleme oder Herausforderungen gehabt, konnte mit Menschen auch darüber sprechen. Das war auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, hat man diesen Austausch noch, wenn man raus ist? Ja, hat man umso mehr vor allem auch, weil jetzt hat man das Gefühl, dass man sich nicht gegenseitig was wegnimmt, sondern der Markt ist so groß, man unterstützt sich eher. Und dann war es wirklich so, dass wir durch, ja, wie gesagt, Sam eben entsprechend diesen USB-Stick-Moment hatten und dadurch wirklich sehr schnell, sehr gut skalieren konnten. War es immer mal, dass man irgendeinen Struggle hat, aber den hat man dann immer ganz gut bewältigt.
Ich auf meiner Seite habe zwei Seiten kennengelernt. Das eine ist, wenn du ein Lead-Nehmer bist, das heißt, du bekommst Leads und kannst sie abberaten. Das ist also der klassische Berater, der, sage ich jetzt, vielleicht auch mal vorausgeht und beginnt. Da hast du ja so deine eigenen Struggles, ne? Da hast du deine Nicht-Erreichbarkeitsquoten, deine No-Show-Quoten und vielleicht hast du auch irgendwie Struggle im Sales. Das ist so also die eine Ebene. Die andere Ebene, wenn du dich weiterentwickelst und plötzlich zum Lead-Geber wirst, und das ist ja das, was ihr auch so gemacht habt, da fand ich das wirklich krass, was für eine Verantwortung da ist, weil du hast ja jetzt nicht nur eine Person, die du mit Leads beliefern musst, sondern in eurem Fall sind es wie viel? 30 Berater?
Kommt hin, also wir haben in Summe über alle Firmen verteilt, wir haben jetzt mehrere Firmen in verschiedenen Bereichen, so um die, ich glaube, 60 Mitarbeiter oder sowas, wobei Mitarbeiter und Vertriebler, also quasi auch Makler, mit denen wir zusammenarbeiten, also 60 Leute. Klar, also das ist schon eine extreme Verantwortung, die dahinter steht, ja.
Und das ist ja nicht nur eine Verantwortung, weil das ist ja auch ein gewisser Leistungsdruck, weil du musst ja diese Leute auch mit Leads und Terminen versorgen. Du hast ja auch Unmengen an Ausgaben, die du investieren musst. Und ich glaube, das unterschätzen viele auch, was für ein Risiko du da eingehst, wenn du gerade in der Anfangsphase stehst und sowas mit aufbaust. Ne?
Definitiv.
Wie bist du damit umgegangen? Also was hat dich da angetrieben, trotzdem weiterzumachen? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht sofort in 1 Million Bewertungssumme pro Monat mehr rausgegangen ist.
Nee, das Gute war, wir haben also schon immer eins gut gekonnt. Wir konnten wirklich relativ zügig auch gut Sales. Und ich habe wirklich lange Zeit selber Sales gemacht. Und man muss ganz ehrlich sagen, wir haben wahrscheinlich am Anfang auch alles falsch gemacht, irgendwas, was man hätte falsch machen können. Wir haben auf einmal Leads generiert. Super günstig haben wir damals Leads generiert. Und dann haben wir wirklich Makler gesagt, hey, du kannst gerade auslaufen, du kannst gut Deutsch sprechen, okay, dann kriegst du einfach von uns Leads. Wie die beraten haben, keine Ahnung, das weiß wahrscheinlich nur Gott. Es war eine Vollkatastrophe, hat gar nicht funktioniert, wir haben richtig viel Geld verbrannt. Und also haben da auch wirklich viele Fehler gemacht. Das Thema war aber immer, dass ich selber auch im Sales drinne war, das heißt, ich habe immer selber gute Umsätze eben entsprechend geschrieben, bin immer als Vorbild auch irgendwo vorangegangen bei uns im Vertrieb. Und konnte da natürlich sagen, okay, so und so funktioniert's. Und einer meiner besten Freunde damals, der bei uns angefangen hatte, der kam auch vorher aus dem Strukturvertrieb. Der war am Anfang wirklich nicht gut. Und das war eine Vollkatastrophe. Also jeder Kunde, der gefühlt bei ihm gekauft hat, hat danach storniert. Das ist mittlerweile einer unserer besten Vertriebler, weil er einfach wirklich von Grund auf das Thema Vertrieb dann neu gelernt hat. Und wir wirklich gesagt haben, okay, worauf muss man achten? Wie funktioniert Sales? Wie geht es eben entsprechend mit Leads? Und mittlerweile macht er wahrscheinlich konstant 1 Million BWS im Monat. Und dadurch, also das hat uns, glaube ich, sehr viel, sehr weit gebracht, dass ich lange Zeit gesagt habe, okay, ich bin mir nicht zu schade dafür, selber Sales zu machen, sondern dass ich wirklich immer gesagt habe, okay, ich sorge selber dafür, dass irgendwie konstant meine 1 Million BWS im Monat geschrieben werden, was natürlich dann als Makler entsprechend auch Einnahmen mit sich bringt. Ich glaube, das war ein großer Punkt, der uns sehr, sehr lange auch gecarried hat, bis wir eben gesagt haben, okay, wir können jetzt von den Maklern, und auch darüber hinaus, wir können von den Maklern, mit denen wir eben zusammenarbeiten, können wir wirklich einen guten Ertrag eben entsprechend generieren.
Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte für Leute, die jetzt irgendwo am Anfang stehen, vielleicht an der Schwelle von raus aus dem Strukturvertrieb rein ins eigene Maklerunternehmen, nämlich die Sorge vor Schwierigkeiten, vor Herausforderungen, vor Struggles, die kommen werden. Und die kommen. Also da kannst du nicht verhindern. Das gehört irgendwie zum Game dazu.
100%.
Ne?
Ja. Was ist auch das
Aber
Schöne?
das wäre jetzt die Folgefrage gewesen, weil ich würde jetzt einfach dreist behaupten, dass Finanzstarter nicht das Unternehmen wäre, was es heute ist, wenn ihr nicht genau durch diese Struggles durchgegangen wärt. Also bereust du
100%.
es oder gibt es Momente, wo du denkst, oh, scheiße, wäre besser gewesen, wenn es nicht passiert wäre?
Nein, also wirklich keine Sekunde, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, den Weg, den wir so gegangen sind, der war für uns sehr gut, weil wir aber auch das richtige Mindset hatten. Also wie gesagt, sind wirklich Menschen, die Bock haben auf Arbeiten und wir haben, glaube ich, sehr, sehr vieles auch geopfert. Also wir haben sehr viel Freizeit, sehr viel Freundschaften wahrscheinlich auch geopfert, weil wir gesagt haben, okay, wir entscheiden uns dafür, das Business durchzuziehen. Also ich würde den Weg 1:1 so wieder gehen. Hätte man mir gesagt, okay, wo es irgendwann mal endet, hätte ich wahrscheinlich viele oder oftmals weniger Kopfschmerzen gehabt, weniger Struggle gehabt. Aber ich glaube, dass, was uns in der Zeit auch immer über Wasser gehalten hat, war das Thema Sales. Also ich glaube, viele Menschen, wie du es eben mit dem Logo gesagt hattest, die machen sich über Themen Gedanken, was absolut irrelevant ist. Das Wichtigste in der Firma ist immer das Thema, wie kommt Geld rein? Und das ist Sales. Und da wir das wirklich immer im Fokus hatten, hat es für uns am Ende des Tages funktioniert. Aber klar, wir haben super oft schlaflose Nächte gehabt, Kopfschmerzen gehabt. Okay, wie machen wir weiter? Wie kann das Ganze funktionieren? Funktioniert das Ganze überhaupt nachhaltig? Partner, die gegangen sind, das gehört dazu zum Unternehmertum, aber ich glaube, nur damit kann man sich eben entsprechend weiterentwickeln und nur damit wird man langfristig erfolgreich.
War Storner auch ein Thema bei euch?
Ja, also in Anfangszeit schon. Ich hatte eben den Partner angesprochen gehabt, Max, der hat einen Vertrag abgeschlossen, gefühlt zwei wurden storniert. Also das war schon ein großes Thema, definitiv.
Das finde ich auch ein wichtiger Punkt, den man dem einkalkulieren muss, weil diese Storner-Thematik, die wird von vielen Strukturvertrieben maximal unterschätzt. Maximal. Und das gerade wenn du dir jetzt ein Team aufbaust, was ich jetzt halt aus persönlicher Erfahrung sagen kann, je größer deine Teamumsätze sind, desto höher sind die Chancen, wenn die Leute gehen. So. Und das ist eine Thematik, auf die man auch vorbereitet sein muss. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hat es ja trotzdem dazu geführt, dass ihr jetzt Finanzstarter seid, wie ihr heute seid. Und ich habe ja den Leuten am Anfang versprochen, dass ich denen eine Vision mitgeben möchte, was machbar ist, was möglich ist. Und ich glaube, ihr seid ein sehr gutes Beispiel dafür, weil ihr habt jetzt in, was waren es, 5 Jahre? 5 Jahre habt ihr Finanzstarter aufgebaut. Skizzier mal Finanzstarter als Unternehmen, so wie es jetzt aufgebaut ist, mit allen Unternehmenszweigen, die dazugehören und was so in den letzten 5 Jahren alles passiert ist, mit natürlich dann dem entsprechenden Höhepunkt eurem Exit, auf den wir dann gleich eingehen werden.
Ja, also wir haben die Firma ja wirklich grundsätzlich von null an aufgebaut. Also wir hatten keinen, der uns irgendwas in die Wiege gelegt hat oder sonst irgendwas. Also wir haben jetzt nichts geerbt oder keine Ahnung was, sondern wir haben es wirklich von null auf aufgebaut. Und dann haben wir es im Endeffekt so gemacht, dass wir wirklich ganz klassisch mit dem Thema Finanzvertrieb gestartet haben, also Versicherungsdienstleistungen, klassisches Maklergeschäft im Immobilienbereich, aber eben auch ein Thema ETFs, Geldanlage, Versicherungen, alles, was dazugehört. Haben den Finanzstarter-Account quasi jetzt über die letzten 5 Jahre eben entsprechend noch aufgebaut. Wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 310 oder 312.000 Follower, sind dann wahrscheinlich einer der größten Finanzkanäle auf Gesamt-Social Media. Und wir haben jetzt ja nicht nur die Finanzstarter GmbH, sondern auch mehrere Firmen eben im Bereich Immobilien. Also wir haben selber sehr viel Bestand, was wir eben mittlerweile kaufen als solches eben auch. Wir sind Projektentwickler, also das heißt, wir kaufen selber Objekte, renovieren, sanieren die, verkaufen die eben entsprechend auch. Machen monatlich über 10 Millionen BWS Neugeschäft als solches. Also das sind so die Zahlen, glaube ich, mit denen man sich so ein bisschen um sich werfen kann, die dann seriös entsprechend noch sind.
Ich glaube, ein großer Punkt, den viele Leute, die jetzt auf dem Strukturvertrieb oder die vielleicht am Anfang der Maklerschaft stehen, noch nicht greifen können, ist, was so ein Unternehmen alles bewirken kann und wie groß die Sprünge dann tatsächlich werden können. Aber 10 Millionen BWS, das kriegst du mit dem Liebprojekt, glaube ich, schon ganz gut hin. Aber ihr seid ja noch 3, 4 Level drüber gekommen, indem ihr eure Firma dann auch tatsächlich profitabel verkauft habt. Ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber ich glaube, es war ein hoher Millionenbetrag, oder?
Ja, also es hat sich definitiv gelohnt, muss man ganz ehrlich sagen, wobei uns vor allen Dingen zwei Sachen wichtig waren. Also für uns war es nicht so, dass wir gesagt haben, okay, also es ist ja unser Baby, es ist unsere Liebe, unser Herzblut, was da reingeflossen ist. Das heißt, für uns war es von Anfang an so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen finanziell jetzt nicht wirklich exiten, verkaufen und dann sehen wir das nie wieder, sondern uns war es super wichtig, langfristig auch beteiligt zu bleiben. Und wir haben quasi so ein Sweet Equity, nennt sich das, glaube ich, Deal bekommen, dass wir quasi an der Firma, die uns gekauft hat, eine Rückbeteiligung bekommen haben. Und eben dementsprechend jetzt auch weiter gewinnbeteiligt sind, das war uns sehr, sehr wichtig, um den Weg eben entsprechend überhaupt zu gehen. Für uns war generell auch die Frage, okay, wie können wir weiter skalieren langfristig? Weil wir hatten jetzt keine Lust, und das ist so ein bisschen auch wieder Thema Werte, wir hatten keine Lust, einfach herzugehen und zu sagen, okay, wir nehmen jetzt dann auf einmal nochmal doppelt so viele Partner rein und verdoppeln jetzt dementsprechend mein Laptop ans Ladekabel stecken. Wir verdoppeln jetzt auf einmal die Berater, mit denen wir zusammenarbeiten und dann dementsprechend vielleicht auch die Umsätze. Weil wir gesagt haben, okay, wir wollen eben kein Strukturvertrieb 2.0 werden, aber irgendwann, wenn du so viele Partner hast, musst du einfach irgendwie gucken, okay, wie kriege ich die Menschen entsprechend geführt? Und der zweite Punkt war ja dann der, dass wir gesagt haben, okay, wohin soll es einfach gehen? Dann war der Punkt Immobilien das große Thema. Dass wir gesagt haben, okay, wir wollen weiter wachsen. Ich glaube, der Immobilienbereich bringt uns auch weiteres Wachstum. Und dann haben wir gesagt, okay, wollen wir eben entsprechend da auch noch in die Projektentwicklung eben entsprechend reingehen? Dass wir die Möglichkeit haben, Immobilien selber zu kaufen, zu renovieren, zu sanieren, wo wir zwei sehr, sehr gute Partner haben, die sich da wirklich drum kümmern. Und wir machen dann eben entsprechend den Sales dahinter, was für uns den Vorteil hat, die Kunden, die bei Finanzstarter beraten werden, im Finanzversicherungswesen, können halt auch wirklich geile Kapitalanlageimmobilien kaufen. Wir sind nicht irgendwie abhängig von Dritten und Versprechungen von Dritten oder sowas, sondern können das eben entsprechend selber darstellen. Was natürlich aber auch finanziell die Auswirkung hat, dass man die komplette Wertschöpfungskette mitnimmt, was finanziell auch natürlich Spaß macht.
Vielleicht können wir noch ein bisschen auf den Firmenverkauf eingehen, weil das ist so ein Thema, was für viele überhaupt nicht greifbar ist. So, wir haben in diesem Podcast schon sehr häufig darüber gesprochen, dass du im Strukturvertrieb halt keinen echten Unternehmenswert aufbaust. Du hast keine eigenen Kunden, weil die gehören faktisch dem Vertrieb. Du hast keinen Unternehmenswert, den du irgendwann verkaufen kannst. Ganz im Gegenteil, im schlimmsten Fall, wenn irgendwas passiert, dann erbt der Strukturvertrieb deine Kunden und die Bestandsumsätze und deine Familie erbt die Stornos. Ne? Also das ist der Worst Case. So, Unternehmensverkauf in der Maklerszene, da glauben die Menschen einfach nur, dass du deinen Bestand verkaufst und dann irgendwie so Faktor 3 auf Bestandsannahmen pro Jahr bekommst. Aber das lief ja bei euch ganz, ganz anders. Also kannst du vielleicht mal ein bisschen beschreiben, wie so der Prozess war, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, zu sagen, okay, wir verkaufen die Firma, aber du sagst, das ist ja Schweiß, Herzblut, das ist unser Baby. Und viele glauben ja, wenn ich eine Firma verkaufe, dann gebe ich sie aus der Hand. Und das ist bei euch, glaube ich, nicht ganz so, oder?
Nee, das war auch wirklich Grundvoraussetzung, dass wir den ganzen Schritt für uns gegangen sind und wir haben halt wirklich uns die Frage gestellt, okay, wie können wir weiterkommen? Wie können wir uns menschlich weiterentwickeln und wie kann man das ganze Thema angehen? Wir haben uns damals auch zu dem Zeitpunkt, wo das spruchreif war, mit vielen Leuten ausgetauscht, die gesagt haben, hey, ne, die haben vielleicht das Ganze schon mal gemacht, also auch vielleicht schon mal einen Firmenverkauf gehabt, wirklich aus ganz vielen verschiedenen Branchen und geguckt, okay, was ist uns eigentlich wichtig? Was wollen wir eigentlich? Weil wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen weiteres Wachstum eben entsprechend haben. Und haben halt für uns die Frage gestellt, wie kriegen wir dieses Wachstum langfristig eben entsprechend hin? Aber auch das menschliche Wachstum war super wichtig. Das heißt, wir hatten von Anfang an den Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen Finanzstadt weitermachen, weil das ist unser Baby. Hatten aber auch das Gespräch, dass man sagt, okay, irgendwann ist ein Baby oder ein Kind eben entsprechend auch erwachsen, kann selber laufen. Für uns war es aber, wie gesagt, super wichtig, dass wir weiter an der Firma beteiligt sind, dass wir weiter alles leiten, was hier bei Finanzstadt irgendwie passiert, weil das ist unser Name, wir stehen quasi vorne drauf, Tim und ich. Und da haben wir mit der Fondsfinanz eben sehr, sehr lange, also die Fondsfinanz bzw. Infitec, die uns später gekauft hat, sehr, sehr lange gesprochen und auch wirklich Pro und Contra abgewogen, dass sie gesagt haben, ist das der richtige Schritt eben entsprechend für uns? Und wir haben wirklich auch lange gehadert und lange gezögert, weil wir gesagt haben, okay, können wir unser Baby irgendwie verkaufen? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Und für uns war es aber definitiv der richtige Schritt, weil auch mit der Zusammenarbeit, die dann im Nachgang gefolgt hat, mit der Fondsfinanz gemeinsam, haben wir uns unternehmerisch so viel krasser weiterentwickelt, also gefühlt immer noch von so Kleinunternehmern wirklich jetzt zu dem Firmenkonstrukt, was wir dahinter eben entsprechend haben. Plus wir haben halt den Vorteil, dass wir, wie gesagt, weiter ganz normal die Geschäftsführung von Finanzstadt haben. Uns redet niemand rein, was wir machen sollen. Das war uns auch ein Punkt, der super, super wichtig war. Sonst hätten wir niemals gesagt, dass wir den Schritt überhaupt gehen und dass wir eben entsprechend weiter die Beteiligung haben. Aber es hat uns einfach vom Mindset her, vom Kopf, vom Denken, wie man allgemein Entscheidungen trifft, 1 Million Lichtjahre gefühlt weiterkatapultiert, was so das unternehmerische Denken angeht. Also für uns war es definitiv die richtige Entscheidung. Ich würde auch das rückwirkend heute wieder machen.
Kann man das so ein bisschen vergleichen wie so ein Höhle der Löwen-Moment? So, wenn du deine Idee pitchst und dann steigt so ein Björn, wie heißt der? Ach, scheiß drauf, irgendein Investor mit ein. So Carsten Maschmeyer wäre so ein typischer Höhle der Löwen-Investor, ne? So profitierst du auch irgendwo von der Erfahrung des Investors und vom Netzwerk des Investors oder ist es einfach nur die Kohle, die du bekommen hast?
Nee, also man muss dazu sagen, wir haben ja eher am Anfang Anteile bekommen, weil das war uns wirklich einfach wichtiger, als dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt die Millionen irgendwie auf dem Konto haben. War es uns wichtiger, dass wir quasi die Anteile haben an der Firma, die uns gekauft hat. Und dann haben wir eben gesagt, okay, dieses Netzwerk und die Leute, die dahinter stehen, die machen, also gerade von der Fondsfinanz aus, wenn man jetzt Norbert beispielsweise nimmt, der macht das ja auch seit zig Jahren, ist eben unternehmerisch sehr erfolgreich. Und wenn du dann dich mit so Menschen austauschst, man sagt ja immer, man ist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen man sich umgibt, wenn man gerade im Strukturvertrieb anfängt, seine Freunde vielleicht irgendwelche anderen Juniorberater, Trainees, whatever. Und wenn du dich dann eben entsprechend mit erfolgreichen Unternehmern umgibst, weil du eben diesen Weg auch gehen kannst und gehst, dann bringt einen das menschlich extrem viel weiter. Man öffnet die Augen für noch mehr Geschäftsfelder. Man kann auf einmal Sachen und Dinge machen, die vorher so nie vorstellbar gewesen wären. Das heißt, von der Skalierung her kommt man da wirklich einfach nochmal 5 Schritte weiter.
Okay, und wenn man sich das jetzt mal so kurz vor Augen führt, ihr habt jetzt in den letzten 5 Jahren das, was ihr jetzt besprochen habt, alles aufgebaut. Also ein wirklich sehr stabiler Exit, den man im Strukturvertrieb, ich glaube, das kann ich auch sagen, ohne abgemahnt zu werden, wahrscheinlich niemals hinkriegt. Plus das Netzwerk, was ihr bekommen habt, das Wissen, die Erfahrung, die finanziellen Ressourcen spielen ja auch eine Rolle, um weiter investieren und expandieren zu können, ne? Also kann man ja auch offen ansprechen.
Definitiv.
Wo geht die Reise hin? Also ist Finanzstarter fertig? Bleibt es jetzt auf dem Niveau, wo es jetzt ist, oder habt ihr noch ein bisschen was vor?
Nee, sonst wären wir den Schritt auch nicht gegangen. Du hast es gerade schon gesagt gehabt, man hat natürlich jetzt auch eben finanzielle Spielräume, mit denen man das Geschäft eben auch weiter voranbringen kann. Was ich jetzt gerade gesprochen habe, ein großer Punkt ist auch bei uns das Thema Immobilie als Kapitallage bei uns im Vertrieb. Und da ist es einfach so, dass wir uns unabhängig machen wollten, auch irgendwie von anderen Projektgebern beispielsweise, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen am liebsten selber die Verantwortung für das gesamte Objekt haben, damit der Kunde wirklich oder damit wir dem Kunden, ich hatte es zu Beginn schon mal gesagt, ich bin ein sehr schlechter Verkäufer, wenn ich nicht hinter einem Produkt stehe, dass wir einem Kunden wirklich ein geiles Produkt am Ende des Tages verkaufen können. Das kannst du aber nur, wenn du wirklich so ein bisschen den Blick oben drüber hast und sagen kannst, okay, ich kann dieses Projekt wirklich gut verkaufen. Und das Also der Exit hat uns ja wirklich auch den finanziellen Spielraum gegeben, dass wir genau dieses Thema machen können, dass wir genau jetzt hergehen können und sagen, okay, wir kaufen mehr von den Häusern, renovieren, sanieren die, oder lassen die renovieren, lassen die sanieren und können dann eben die Immobilien einzeln verkaufen. Und das wäre ohne den Exit so nie möglich gewesen. Und das spielt ja auch wieder auf Finanzstädte ein, weil wir dadurch natürlich auch deutlich, deutlich stärker und deutlich weiter wachsen. Das ist, wir haben den Immobilienumsatz mit Sicherheit in den letzten 1 bis 2 Jahren verdreifacht oder vervierfacht. Also es ist wirklich crazy, was für ein Wachstum auch jetzt gerade nochmal nach dem Exit eben entsprechend gekommen ist.
Wenn man dich und Tim jetzt anschaut, ihr seid jetzt beide, ich weiß nicht, Tim ist glaube ich auch noch unter 30, oder?
Ja, Tim ist sogar noch jünger als ich, ist 24.
Ja, also, ne, so unter 30, Multimillionen-Business, alles innerhalb der letzten 5 Jahre. Wenn man das jetzt einfach mal so irgendwie als Schlagzeile irgendwo liest, ich würde darauf wetten, dass Strukturvertriebe sagen, ja, das ist eine Ausnahmegeschichte, das wird so in den nächsten 100 Jahren nicht mehr nochmal passieren.
Ja.
Wenn du das jetzt persönlich einschätzen würdest, also hier hören ja Leute zu, die jetzt vielleicht noch ganz am Anfang stehen, die jetzt vielleicht ein kleines Team haben, die darüber nachdenken, irgendwann mal rauszugehen, die jetzt möglicherweise sagen, hey, vielleicht wird es jetzt nicht Finanzstaat, aber ich möchte ein eigenes Business aufbauen, was vielleicht auch irgendwann in diese Sphären kommt, wo wir uns so entwickeln können wie ihr. Glaubst du, das ist noch machbar oder hattet ihr einfach Glück, weil ihr den richtigen Moment im Social Media erwischt habt oder sonst irgendwas?
Ich glaube, wir hatten schon viel Glück, das muss man auch dazu sagen, aber auch vor allem viel Fleiß, viel Ehrgeiz. Also ich hatte in den letzten 5 Jahren mit Sicherheit nie unter einer 60, 70 Stunden Woche, das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Also wir haben immer sehr viel gearbeitet und sehr viel gemacht, dafür, dass wir auch irgendwo die Ergebnisse eben entsprechend erzielt hatten. Ich glaube aber auch generell, also wir sind nicht die Einzigen in dem Bereich, die das recht erfolgreich machen. Es gibt ja noch den einen oder anderen, der da auch wirklich gut unterwegs ist und bei dem auch das Thema Verkauf oder Exit vielleicht eben entsprechend im Raum steht. Von daher kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es, also dass man das auch heute noch hinkriegt. Also wenn man wirklich voll all in geht, um es mal so zu formulieren, dann glaube ich, kriegt man es gut hin. Ja. Also auch heute noch, definitiv.
Gut, das heißt, alle, die jetzt hier gerade zuhören und rausfinden wollen, wie das funktioniert, wir packen die persönliche Handynummer von Philipp in die Shownotes, ruft ihn. Nee, aber es wird sicherlich eine Möglichkeit geben, irgendwie mit euch zusammenzuarbeiten. Vielleicht interessiert sich jemand für den Karrierestart bei Finanzstarter, vielleicht interessiert sich jemand für einen Austausch. Gibt es da Möglichkeiten, euch irgendwie zu kontaktieren, irgendwie mal abzuchecken, wie das bei euch ist oder mit euch zusammenzuarbeiten oder vielleicht auch irgendwo ein bisschen von eurer Erfahrung mitzunehmen? Wie wäre da der Weg, die Vorgehensweise?
Super gerne, sind wir super offen. Also unser Main Business ist klar, Finanzstarter ganz normal. Das ist auch weiterhin langfristiger Plan. Also wir machen halt kein Coaching oder sonst irgendwas. Aber wenn irgendwer Fragen hat und sagt, hey, ich würde gerne einfach mal ein paar Tipps mitnehmen oder ich hätte mal gerne den Gedanken, wie seht ihr das Ganze, wie macht ihr das, dann kann da jeder super gerne auf uns zukommen, auf uns auf Instagram schreiben. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Oder wenn irgendwie meine Handynummer findet, dann auch gerne da eine WhatsApp schreiben. Ansonsten Finanzstarter bei Instagram schreiben. Also einfach kontaktieren, wir sind da super offen, sprechen gerne über alles. Gerade in einer kleinen Runde auch noch mal ein bisschen offener als in einem öffentlichen Podcast. Aber wobei ich habe ja im Großen und Ganzen wirklich schon sehr spät gesprochen, um es mal so zu formulieren. Super gerne, also wobei man muss ja so gucken, dass man für manche Themen vielleicht nicht abgemahnt wird, aber das kann man dann in 4-Augen-Gesprächen mit Sicherheit hinkriegen. Da sind wir super offen und helfen auch super gerne.
Und trotz über 300.000 Follower kriegt ihr eine Antwort. Das hat Philipp euch jetzt hoch und heilig versprochen und da steht er mit seinem Namen dafür.
Also da muss eher Samira, unsere Mitarbeiterin in dem Bereich, mit ihrem Namen verstehen. Ich hoffe, die macht einen guten Job. Aber das macht sie ziemlich sicher.
Ich finde, das war eine großartige Podcast-Episode mit sehr vielen Insights. Danke dafür, dass du das auch alles geteilt hast. Zum Schluss ganz wichtig für alle, die jetzt vielleicht irgendwo dastehen, wo du vor 5, 6, 7 Jahren standest, vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, Seniorberater, Teamleiter oder vielleicht auch höher, die darüber nachdenken, einen eigenen Weg zu gehen. Mir fällt gerade ein spezieller junger Mann ein, der bei Swiss Life Select ist. Die haben gerade einen neuen Vertriebspartnervertrag bekommen. Und der ist, boah, also ich würde das Ding nicht unterschreiben. Ne?
So ein bisschen am Rande mitbekommen, dass es da irgendwie voll den Shitstorm gab, so, ne?
Ja, also meinen Informationen nach, ohne Gewähr, ich weiß nicht, ob das so stimmt oder nicht, aber bisher haben wohl nur 26% aller Vertriebler diesen neuen Vertrag unterschrieben, weil der heftig ist. Also Vertragsstrafen, die unglaublich hoch sind, wenn du irgendwie Leute abwirbst oder so. Und noch ein paar andere Dinge, also mache ich vielleicht mal eine separate Podcast-Episode dazu, aber der hat mich angerufen und hat gesagt, hey, was soll ich denn machen? Bisher lief es ganz gut, der neue Vertrag, da macht mir echt Bauchschmerzen und ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ne? Da gibt es ja sehr viele gerade, nicht nur bei diesem einen Strukturvertrieb, sondern bei vielen, vielen anderen auch. Wenn die jetzt irgendwo an dem Weg stehen, ja, vielleicht an dem Scheideweg oder drüber nachdenken oder sich nicht sicher sind, wenn du das heute nochmal anders machen würdest von vorne, wenn du jetzt nochmal von vorne diesen Weg gehen würdest, mit deinem Wissen, mit den Learnings, die du hast, was würdest du vielleicht anders machen? Wo würdest du vielleicht schneller schalten? Was würdest du sagen, hey, das hätte mich vielleicht besser, schneller und angenehmer nach vorne bewegt, als das gelaufen ist?
Aber ich glaube, ich würde gar nicht so viel anders machen, muss ich sagen, weil ich sehr zufrieden bin mit dem Weg, den wir gegangen sind, eben entsprechend. Ich glaube, Das Schöne ist, Tim und ich sind sehr unterschiedlich von den Charakteren her, dass ich so der Mensch bin, der erstmal so sagt, okay, ich gehe jetzt mal voran und ich teste das Ganze mal. Und Tim sorgt dann dafür, dass uns das nicht um die Ohren fliegt im Nachgang. Und das hat für uns wahnsinnig gut funktioniert. Also auch, dass wir gesagt haben, okay, wir wagen jetzt einfach mal den Schritt und wir springen einfach mal ins kalte Wasser, Thema Unternehmertum, Thema verlassen des Strukturvertriebs, wir gehen in die Maklerschaft, wir probieren das mit Ads aus. Also für uns war es wirklich so all in all der richtige Weg, immer neugierig zu sein, immer die Scheuklappen wegzulassen, sondern wirklich mal zu sagen, okay, was gibt es da draußen noch? Aber auf der anderen Seite auch manchmal wirklich die Scheuklappen wieder aufzuziehen, wenn man gesagt hat, okay, jetzt kann man hier noch Strom und Gas verkaufen oder Photovoltaik oder sonst irgendwas, wo wir wirklich ganz straight gesagt haben, immer Vollgas, Finanzdienstleistung ist unser Ding, das ist unsere Leidenschaft, da haben wir Bock drauf. Und ich glaube, da muss man einfach seine Fehler machen, man muss bereit sein, Fehler zu machen. Und dann kann man da wirklich, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich werden, wenn man den entsprechenden notwendigen Biss mitbringt und vor allen Dingen eben entsprechend auch die Lernbereitschaft, dass man sagt, okay, wenn ich einen Fehler mache, lerne ich draus.
Hättest du einen persönlichen Ratschlag an jemanden, der jetzt gerade noch im Strukturvertrieb ist, aber sich noch nicht sicher ist, ob Strukturvertrieb oder Maklerschaft der richtige Weg ist? Weil offen gesprochen, es gibt auch Menschen, die im Strukturvertrieb viel besser aufgehoben sind. Gibt
100%.
es.
Also wenn,
Ne? Also,
ja.
aber wie findet jemand raus, ob er dazugehört oder ob er vielleicht lieber den Finanzstarterweg gehen sollte?
Ich glaube, wenn man sehr, sehr krass ist, was so dieses wirklich Netzwerkgeschäft angeht und sowas und wirklich da, also ich habe auch gerade eine Person im Kopf, die damals mit mir bei Tekes war, der ist gemacht für den, der ist geboren für den Strukturvertrieb. Ich glaube, der wäre niemals so erfolgreich geworden, weil er natürlich auch die Leitplanken vom Strukturvertrieb irgendwo hat. Und ich glaube, der wäre niemals in der freien Marktwirtschaft so erfolgreich geworden, weil er muss sich wirklich nur auf das Netzwerken fokussieren. Ich glaube aber jeder, der sagt, okay, ich möchte mir vielleicht ein Unternehmen langfristig aufbauen oder ich möchte unternehmerisch, also ich möchte nicht nur der vielleicht gute Netzwerker sein oder der gut bezahlte Netzwerker, sondern ich möchte wirklich ein Unternehmer, eine Firma aufbauen, dem würde ich raten, den Weg zu gehen und wahrscheinlich besser schneller als zu langsam. Ich würde immer gucken, dass ich schon im Sales eigentlich vernünftig aufgestellt bin, weil es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, okay, ich bin jetzt Trainee und jetzt bin ich morgen raus. Sondern ich würde schon sagen, okay, sei mal irgendwie ein Jahr im Strukturvertrieb oder sowas, vielleicht auch 1,5 Jahre, dass man wirklich mal so ein bisschen Vertrieb gelernt hat, dass man auch mal die ein oder andere Telefonparty mitgemacht hat, um wirklich auch so ein bisschen mal abzuhärten. Weil da, auch dann weiß man erst manche Dinge wie Leads oder sowas zum Beispiel zu schätzen. Und ich glaube, wenn man da so ein paar Schritte schon gegangen ist, wie gesagt, jetzt 1, 2 Jahre dabei ist, ich glaube, dann kann man da guten Gewissens sagen, ich gehe mal den Weg und versuche mich mal, war für uns definitiv die richtige Entscheidung langfristig gesehen.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute jetzt rausgehen, dass sie einerseits manchmal zu langsam handeln und sich an so ein Thema wie Leads gar nicht rantrauen oder versuchen, ihre Netzwerkarbeit weiter fortzuführen, was auch funktioniert. Ne? Also wenn es vorher im Strukturvertrieb funktioniert hat, warum nicht? Auf der anderen Seite finde ich, sind die Leute teilweise auch wirklich einerseits, ich weiß nicht, vielleicht zu schnell, verbrennen sich die Finger an Adspend und bestehende funktionierende Prozesse und sagen dann, Lease funktioniert nicht. Und was ich ganz, ganz stark beobachte, gerade bei Strukturvertrieblern, in der Fachsprache würde man sagen, mit so einer roten Persönlichkeit, das Ego steht so auf dem Weg. Das ist
Das ist
so
richtig.
schwierig. So, wenn ich das nochmal machen würde, ich würde mir einfach irgendeine Quelle suchen, wo ich Leads bekomme, wo ich zuverlässig Leads bekomme. Und dann würde ich mal gucken, dass ich auf 1,52 Millionen BWS pro Monat komme, Rücklagen bilden. Und
Unterschreibe ich die sofort.
dann aus dieser Quelle heraus, mit dieser Erfahrung, kann man ja vielleicht mit den Leuten noch drüber sprechen, ob man nicht irgendwie gemeinsam was gründet und gemeinsam irgendwas aufbaut, was nachhaltig funktioniert, bevor man sich in den Feuersee stürzt, in dem man nicht schwimmen kann.
Und das schreibe ich dir sofort, würde ich 1 zu 1. Das würde ich rückwirkend auch, also anders machen würde ich es nicht, weil es so ziemlich erfolgreich gelaufen ist. Aber wenn ich jetzt nochmal also am Anfang stehen würde, würde ich wahrscheinlich hergehen und sagen, okay, ich setze mich auch erstmal in ein Lead-Projekt rein und mache da wirklich meinen Sales, meine Beratung, weil am Ende des Tages kommt alles nur über Sales. Und ich wäre den Weg so ohne Tim, das muss ich auch ganz klar sagen, nie gegangen. Ich hätte es niemals so aufbauen können, wenn ich den Weg alleine gegangen wäre. Deswegen, also, war es gut, ich habe Sales gemacht, Tim hat quasi so ein bisschen das Ganze dahinter aufgebaut. Und das hat für uns super funktioniert. Und wenn ich das jetzt alleine machen würde, dann würde ich echt sagen, okay, ich suche mir einen geilen Vertrieb, mit dem ich zusammenarbeiten kann, der mir Leads gibt und der einfach sagt, okay, hier hast du die Kundenanfragen, berate die, ich mache einen geilen Job im Sales und dann verdiene ich da auch wirklich gutes Geld, baue meine Rücklagen auf, wie du so schön gesagt hast, und kann daraufhin dann eben weiter auf- und ausbauen.
Und das muss auch keine Jahre dauern, weißt du? Also, vielleicht ein Insight zu euren Beratern. Wenn jemand zu euch kommt, wie lange dauert das, bis er auf 10.000 im Monat ist?
Ich würde sagen, das ist so eigentlich, ich will nicht sagen die Untergrenze, aber ich glaube schon, dass es in der Selbstständigkeit 10.000 Euro die Untergrenze sein sollte, weil ansonsten macht es einfach in der Selbstständigkeit nicht viel Sinn, weil man ja PKV, Rente, alle selber bezahlen muss, Stornos einplanen muss. Also man sollte schon eher von diesen, ich will jetzt 10.000 Euro im Monat verdienen, wegkommen, weil 10.000 ist, wie gesagt, als Selbstständiger meiner Meinung nach die Untergrenze, was man mindestens verdienen sollte. Sonst sollte man sich vielleicht eher anstellen lassen.
Sicher, nur, weißt du, bei uns im Strukturvertrieb damals war die 10.000 so die magische Grenze. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele das immer noch anpeilen. Und einfach in Relation, weil du kannst ja auch wirklich Erfahrungswerte mitteilen von Beratern, von Tag 1, er kommt zu euch, bis er diese Grenze gesprengt hat. Wie lange dauert das ungefähr?
Ich würde sagen, maximal 2, 3 Monate, bis
Ja.
die Person wirklich gelernt hat, okay, wie ist es, Leadberatung zu machen? Weil
Ja.
ich glaube, das ist der größte Punkt immer noch, dass die Leute sagen, okay, ich bin einfach einen anderen Vertrieb gewohnt und ich bin andere Beratung eben entsprechend gewohnt, und dann die Umstellung auf Lead-Geschäft, das ist so der größte Punkt, würde ich sagen.
Okay. Dann für alle, die sich jetzt hier interessieren, die haben dir jetzt über eine Stunde sehr interessiert zugehört. Habt ihr noch Kapazitäten bei Finanzstarter, falls sich jemand ans Lead-Projekt andocken will, falls jemand bei euch mit anfangen will und starten will?
Also wir wollen, ich hatte es eben schon mal gesagt, wir wollen weiter wachsen, sowohl im Immobilienbereich als eben auch im ganz klassischen Finanzdienstleistungsbereich. Wenn jemand dabei ist, der sagt, hey, ich bin gut in Sales, ich habe Bock drauf, ich will wirklich was erreichen in meinem Leben, und vor allen Dingen, das ist uns auch super, super wichtig, ich habe das Herz im rechten Fleck, dann sind wir da immer offen für jegliche Art von Zusammenarbeit. So, könnt uns gerne bei WhatsApp anschreiben.
Beschreib mal den optimalen Vertriebler, den du gerne hättest. Ich würde mal raten, er braucht 34D.
100% 34D, gerne auch 34F, nehmen wir auch gerne mit. Zielstrebig, lernbereit. Ich glaube, das sind die wichtigsten. Und eine gute Arbeitsmoral. Ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte. Alles andere kann man erlernen, kann man beibringen.
Also, wenn du dich hier wiederfindest, dann schau am besten entweder in die Shownotes. Dort findest du alle nötigen Ressourcen, um entweder Philipp oder Tim oder jemanden von Finanzstarter zu erreichen, mit dem du dann sprechen kannst, ob du bei diesem Lead-Projekt gegebenenfalls Anschluss findest. Ansonsten führt der Weg ganz einfach über die Webseite finanzstarter.de oder eben die Instagram-Seite. Auf irgendeinem Weg wirst du schon den Weg zu Philipp oder Tim finden. Das Angebot steht, wurde ja gerade offiziell ausgesprochen. Deshalb, falls du gerade nach etwas suchst, wo du persönlich Anschluss finden kannst, wo du lernen kannst, wie das funktioniert, wo du in dem Team arbeiten kannst, welches dich unterstützt und wo du nicht für das Team arbeitest, das ist auch so eine Sache, die im Strukturvertrieb häufig der Fall ist, dann kannst du dich gerne melden. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war aus meiner Sicht eine sehr geile Podcast-Episode. Ich glaube, die bietet Mehrwert für die gesamte Finanzdienstleistung,
Geil.
für sehr viele Generationen. Ja, Leute, schreibt gerne euer Feedback, entweder in die Kommentare oder einfach auf Instagram. Philipp wird sich sicherlich freuen, wenn er hört, was das Ganze bei euch ausgelöst hat. Vielen Dank.
100%. Ich danke dir und schönen Nachmittag.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.